Beat Record.
Max, wir müssen reden.
Du willst nicht, du glaubst gar nicht, was ich hier gerade vor mir habe. Du wirst bestimmt gleich sehr neidisch sein.
Was hast du denn da?
Ein frisch gezapftes Bier.
Hä? Wie geht das?
Hier gibt es nebenan, ist auf der anderen Straßenseite, ist so eine Kneipe, so eine italienische Kneipe. Man muss unbedingt, also ich würde mal sagen, die versuchen hart, ein Corona-Hotspot zu werden.
Okay.
Ich habe gerade Leute gesehen, die sich da getroffen haben und natürlich umarmt haben. Aber die verkaufen halt, also die dürfen nicht drinnen verkaufen, also verkaufen sie nach draußen, was dazu führt, dass einfach eine riesen Menschentraube, betrunkene Menschentraube vor dieser Kneipe steht.
Und du hast dich da reich reingeschmissen.
Und ich habe mich da reingeschmissen, als 1,5 Meter Abstand von allen gehalten, mich zum totalen Vollidioten gemacht mit meiner Maske und habe für mich und für Diana ein Bier geholt. Und wenn dieses Bier leer ist, dann macht sie das Ganze nochmal.
Das ist doch cool.
Ah, ja. Dass wir jetzt hier so von so einer fancy Berliner Italiener Brauerei noch so ein schönes Bier haben.
Ah. Aber dieses Corona, das gibt's noch, ne?
Das Bier? Gehört.
Ja, nee.
Die Krankheit?
Ich weiß nicht, dieses Virus-Ding.
Das ist jetzt weg.
Das ist jetzt weg, ne? So gefühlt so ein bisschen?
Ja, also Trump hat gesagt, das ist weg und jetzt, ja, Tatsache, das ist, ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll, nach wie vor nicht. Auf der einen Seite, ich meine, die Zahlen steigen bisher nicht merklich, die Zahlen, also so, macht ja alles so einen ganz okayen Eindruck und macht ja so den Eindruck, als ob es jetzt, als ob wir gelockert hätten, aber trotzdem erstmal nichts Schlimmes passiert, was ja was Gutes ist. Aber es ist halt so ein bisschen, ich habe so ein schlechtes Gefühl dabei, weil wir haben, soweit ich weiß, nach wie vor keine wissenschaftliche Basis, warum nichts passiert. Und also eigentlich sind wir immer noch auf dem gleichen Stand wie im März, also ein bisschen weiter vielleicht, oder auf einem ähnlichen Stand, aber und ich komme mir immer doof vor. Also auf der einen Seite werde ich immer total, also ich bin echt, wenn ich irgendwie andere Leute treffe oder sowas, wir waren irgendwann mal irgendwie im Wald unterwegs mit Freunden und ich halte dann halt besser Abstand als die oder glaub zumindest, also achte da mehr drauf und die anderen um mich rum und dadurch wird das Ganze für mich immer super unentspannt. Ich glaube, das habe ich schon beim letzten Mal erzählt. Und so ähnlich, es ist ja nicht so, dass ich den Leuten, also auf der einen Seite gönne ich denen, also ich werde immer so ein bisschen grumpy, obwohl ich eigentlich weiß, die Leute machen meistens nichts, also ich meine, draußen ist ja nach allem, was wir wissen, absolut in Ordnung. Also ich meine, umarmen ist jetzt vielleicht trotzdem eine dumme Idee, aber so mit ein bisschen Abstand einhalten und so, draußen ein bisschen Spaß zu haben, und das ist ja nicht so, dass man das Corona sich besser verbreitet, wenn man Spaß hat. Es gibt halt bestimmte Situationen und die kann man vermeiden und aber irgendwie fühlt es sich trotzdem surreal an, wenn ich da vor so einer Kneipe stehe, wo sich alle nach und nach betrinken. Und das war, glaube ich, auch das erste Mal eben gerade, das war wirklich da ist jemand an mir vorbeigegangen und hat mich dabei angerempelt. Und das dürfte seit 2 Monaten das erste Mal sein, dass mir das passiert ist, dass mich jemand angerempelt hat. Und das ist schon so wow. Verstehst du, was ich meine?
Okay, ja.
Also irgendwie macht mir das so. Und ja, ich habe keine Ahnung. Ich gucke mir das jetzt alles an, wie das alles läuft, hoffe, dass wir nicht irgendwie in ein paar Wochen oder ein paar Monaten die große, schlimme zweite Welle haben oder so. Keine Ahnung. Und du?
Ja, also ich habe das ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich so mir auch nicht mehr zutraue, zu irgendwas zu predikten gerade, so
ja.
Ansteigen oder nicht ansteigen von Zahlen angeht. Es sieht wohl so aus, als ob tatsächlich wir jetzt sagen können, dass die Lockerungen, die sind jetzt, glaube ich, schon lang genug her, dass wir jetzt wüssten, dass die wirklich signifikant zu neueren Fällen geführt hätten. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Klar, die Lockerungen wurden die letzten Wochen immer noch weiter und die letzten Tage auch immer noch weiter aufgemacht. So die letzten, also jetzt in Berlin sind ja jetzt so die Restaurants, ich glaube, letztes Wochenende, so von einer Woche oder so ungefähr jetzt aufgegangen. Das heißt, wahrscheinlich in einer Woche werden wir sehen, ob das irgendwie einen Impact hat und so. Ich denke, ich bin da auch noch immer extrem vorsichtig, aber ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir schon doch eine ganze Menge wissen
über also darum
Übertragungsereignisse so und also manche Sachen sind jetzt jedenfalls offensichtlich. Und das ist das, was wir eigentlich auch schon häufiger hier gesagt haben. Also das heißt, Innenräume sind auf jeden Fall sehr, sehr viel, also um Vielfaches gefährlicher als außen. Es ist so, dass diese Aerosolübertragung eine sehr, sehr große Rolle spielt, also vor allem in Innenräumen. Ne, also Schwebepartikel, die sich halt länger in die Luft halten können, wenn eben zum Beispiel kein Wind weht oder so etwas im geschlossenen Raum und sich im Raum dann halt ausbreiten. Das ist halt, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Sogar Drosten, also Drosten hatte auch am Anfang irgendwie im Podcast immer gesagt, ja, vielleicht gibt's Aerosolübertragung, ganz vielleicht irgendwie so ein bisschen. Aber mittlerweile, ja, oder vermutlich wird es keine Rolle spielen, war es eigentlich bisher immer so. Jetzt mittlerweile sagt er schätzt es oft für 50%, ne?
40.
Also,
40. Warte mal, 50.
Ja, genau. Also Hälfte, er hat das ein bisschen ungenau ausgedrückt, er meint halt Hälfte Aerosolübertragung, Hälfte Droplets und 10% Schmierinfektion, was natürlich dann nicht auf 50 kommt, sondern das ist natürlich alles nur eine Schätzung, insofern ist das auch nicht belastbar oder so, aber auf jeden Fall ganz, ganz viele Studien zeigen jedenfalls, dass diese Aerosolübertragung definitiv keine Randerscheinung ist, sondern halt signifikanten Anteil an den Infektionen hat und dann auch mal gleich zu Großinfektionen kommt, ne? Also wie diese Situation dort im Restaurant, wo dann plötzlich so ein Erkrankter dann irgendwie 15 weitere ansteckt. Oder eben bei den Chorproben. Es gibt zum Beispiel jetzt auch ein Beispiel. Es gab ja, glaube ich, eins in Schweden, irgendwie so ein Chor. Nee, in Dänemark oder so war dieser Chor. Oder wo war das? Oder in Finnland? Ich weiß nicht mehr, egal. Jedenfalls gab es ja schon mal dieses Chorbeispiel. Jetzt gibt es in den USA auch ein Chorbeispiel, wo halt auch ungefähr 2/3 der Leute in dem Chor angesteckt worden sind. Also diese Aerosolübertragung scheint vor allem dann gut zu funktionieren, wenn die Leute singen oder laut reden tatsächlich, ne? Also
die, nee, ich kann mir vorstellen, dass beides spielt, dass du gleichzeitig heftig ausatmest und heftig einatmest. Also die ja, alle atmen ja ganz viel dabei und atmen ja heftig und stoßen viel Luft aus und müssen dementsprechend viel auch wieder einatmen.
Jein. Ja, also das kann natürlich auch der Fall sein, aber es gab da auf jeden Fall Untersuchungen, was so Aerosol angeht, dass halt tatsächlich lautes Sprechen sehr, sehr viel Aerosol produziert.
Ach so, auch noch das noch, okay.
Ja, und da gab es
aber nur, weil man viel ausatmet, weil man stark sozusagen, oder
nee,
weil
auch die, also auch wahrscheinlich
die Vibration der Stimmbänder. Ah, okay.
Durch die Vibration wird wahrscheinlich, also es ist ja wahrscheinlich dann ja auch sozusagen, dass exakt diese Größe von Partikeln produziert wird, ja. Mhm. Die wird beim lauten Reden so. Und das ist auch übrigens, warum zum Beispiel Drosten glaubt, dass es halt überall auf der Welt plötzlich in Fleischfabriken dazu kommt, weil dort halt ein sehr hoher Lautstärkepegel ist und die Leute halt laut miteinander reden müssen. Ne? Und warum Ischgl auch so wahnsinnig gut funktionierte, weil in der Disco musst du dich auch die ganze Zeit anschreien. Und
das macht Sinn. Oh Gott, ja. Ich stell mir immer die ganze Zeit vor, wie diese Journalisten, die vor Trump da sitzen müssen, irgendwie, wenn der irgendwie mal wieder 4 Stunden vor sich hin brüllt, ohne eine Maske dabei aufzusetzen, das finde ich auch.
Max, wir müssen schweigen.
aber das habe ich mich schon gefragt, weil ich meine, diese Masken machen es ja auch durchaus schwer. Ich wollte zum Muttertag habe ich unsere Bäckerin, also wir haben hier so einen Backstand um die Ecke und die haben sehr gute vegane Croissants, aber die haben natürlich sonntags zu. Und darum habe ich die gebeten, freundlichst mir doch so ein paar Rohlinge zu geben, dass ich am Sonntag ein paar vegane Croissants aufbacken konnte. Hat es auch problemlos gemacht. Und ich habe das dann probiert, so ein bisschen in so einem säuselnden Ton zu erklären. Die hat mich halt schlicht und ergreifend nicht verstanden, weil ich diese dämliche Maske auf hatte. Ich dachte, das wird ein totales Problem, dass die rausrückt. Aber die war total genervt davon, dass sie mich nicht verstanden hat, warum ich nicht einfach sagen kann, was ich will. Und diese scheiß Rolling gegeben. Ja, also ich habe mich schon gefragt, warum nicht, könnte man nicht vielleicht auch irgendwie so, kann man das vielleicht technisch lösen, dass alle mit so kleinen Bluetooth-Lautsprechern rumrennen und die ganze Zeit nur leise vor sich entsprechen oder sowas?
Übrigens, die Masken Helfen gegen Aerosol halt praktisch gar nicht. Also die Masken helfen gegen Aerosole überhaupt nicht.
Ja, akustisch habe ich das schon verstanden. Ach so, krass. Die gehen da
Aerosole
durch.
Aerosole gehen da durch oder entweichen. Also für Droplets sind die gut, aber für Aerosole halt nicht. Also gar nicht. Schlechte Nachricht. Naja, was? Noch eine weitere Sache ist, die...
Was hilft denn gegen Aerosole? Was muss ich mir denn jetzt vors Gesicht hängen? Wie ist das so, Plexiglasscheiben?
Also genau, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Ne? Also drinnen aufhalten ist halt tendenziell gefährlicher als draußen.
Ja.
Aber vor allem lange drin aufhalten. Also drinnen ist auch der Abstand nicht so wichtig, sondern tatsächlich die Zeit, die du drin verbringst.
Okay.
Also wenn du jetzt zum Beispiel... Also weil nämlich tatsächlich, es gibt ja sozusagen auch erst eine kritische Masse an Viruskonzentration, die du inhaliert haben musst, damit eine Ansteckung passiert. Ne? Also nur irgendwie, dass dir ein Aerosol in die Nase fliegt, wird dich nicht anstecken.
Klar.
Ja, sondern es muss dann halt viele Aerosole sein und dann halt sozusagen eine Viruslast da sein, die dich dann auch infiziert. Und das passiert halt über Aerosole nur sozusagen, wenn du wirklich viel abbekommst. Und das passiert natürlich nur, wenn du halt für eine längere Zeit in diesem Raum bist. Also das heißt, länger als eine Viertelstunde oder sowas. Ja? Also das heißt, du musst dich da wirklich dem länger aussetzen. Und dann kann es zu einer Übertragung kommen.
Mal ganz blöde also, gefragt, also das weißt du garantiert auch nicht, da können wir jetzt fröhlich rumspekulieren, aber so diese Absauganlagen, also könnte man das nicht absaugen aus der Luft, also indem man oberhalb der Menschen irgendwie so Absauganlagen installiert und die das Ganze dann rausziehen?
Also mir ist nicht bekannt, dass da konkrete Studien zu gibt, aber ja. Auf jeden Fall haben ganz viele Experten sagen schon, dass das was bringt. Also es gibt ja zum Beispiel die interessante Erkenntnis, dass auf Interkontinentalflügen, die ja nun 8 Stunden oder so
ja.
in einem engen Raum, ne, wo ganz viele Leute drin sind, wir wissen, dass in diesen Maschinen praktisch seit Monaten immer mehrere von den Covid-Kranken sozusagen mitgeflogen sind.
Ja, die müssen einfach, das ist jetzt
nachvollziehbar.
Das ist einfach
ja, schon klar. Nachvollziehbar. Ne?
Logisch.
Aber es gab praktisch keine Ansteckung in Flugzeugen.
Krass.
Ja, und das ist total abgefahren. Und dass es keine Ansteckung in Flugzeugen gibt, das wird spekuliert, weil die halt gute Luftaustauschanlagen haben.
Die
haben gute gefilterte Luft und vor allem, das hat mir das auch Tim in seinem Podcast ganz schön erklärt, die Luftzirkulation in Flugzeugen geht immer von oben nach unten. Ne? Das heißt also, von oben kommt immer die Luft, die wird runtergepustet und unten wird sie abgesaugt.
Ja.
Ja, und das heißt mit anderen Worten, deine Atmung, dein Reden und so weiter und so fort, all deine Sachen werden nach unten gemacht, sodass halt tatsächlich sozusagen dann auch keine anderen Köpfe damit konfrontiert werden, sondern etc. Das ist echt, also Flugzeuge sind erstaunlicherweise sehr, sehr Covid-sicher, obwohl es ein geschlossener Raum ist, in dem Leute für sehr, sehr lange Zeit auf engem Raum miteinander zusammensitzen.
Aber das habe ich auch schon öfters gehört, weil Flugzeuge gelten immer, ja, da steckt sich ja jeder an, weil da ist ja die Luft so schlecht drin und sowas und die wird ja immer nur rumzirkuliert und so. Und ich habe irgendwann mal gehört, dass das totaler Bullshit sei und dass die Luft in Flugzeugen fast noch die sauberste sei. Also weil die wird halt direkt von draußen reingezogen und geht einmal durch, Und geht quasi nur an dir vorbei und geht danach direkt wieder raus.
Kann sein, ja.
Und manchmal stinkt die auch so ein bisschen nach Kerosin. Das ist wohl gar nicht so eingebildet, sondern es schien mir plausibel, weil das wird irgendwo in der Nähe von da eingesaugt, wo auch die Turbinen sind. Ich glaube, das ist Luft, die quasi sonst in die Turbinen reingehen würde. Natürlich nicht Abgas aus den Turbinen, sondern
Schön Abgas da reinlegst. Nee, ist so gesund, das tötet alle Viren ab.
danach lebt nichts mehr.
Naja, jedenfalls,
ja.
Flugzeuge sind erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Das heißt also, ich glaube schon.
Ich frage mich ja gerade, ob Raucherkneipen gesund wären, weil die haben ja auch alle so eine Umluftfilteranlage, damit der Zigarettenqualm rausgeht ein bisschen.
Genau, also ich glaube, man muss da echt differenzieren. Also es gab dieses eine Restaurant in China, wo sie da diesen gute Fallbeispiel, wo sie durchanalysiert haben, da gab es auch eine Klimaanlage, aber das war halt einer von diesen billigen, die halt einfach immer sozusagen die Luft weiter pusten, so, ne? Und also die Luft halt aus dem Raum nehmen und weiter pusten, ohne die jetzt groß zu filtern oder vielleicht schlecht zu filtern sogar irgendwie. Und die hat definitiv zur Weiterverbreitung beigetragen, ne? Also
Ja,
man kann halt
klar.
wirklich so an dem Luftstrom sehen, welche Leute infiziert wurden und welche nicht, ne? Und das ist interessant. Also gute Filter, also gute Klimaanlagen, die halt wirklich den Luftaustausch bewerkstelligen und vielleicht sogar gute Filter haben oder wie auch immer. Auch zum Beispiel in Krankenhäusern hast du sowas, die reduzieren wahrscheinlich die Gefahr für Ansteckung sogar sehr gut, ja.
Krass. Ja, okay, das stimmt. Es bildet sich so langsam heraus, was sind die wirklich schlimmen Sachen und was sind die Sachen, die weniger schlimm sind. Und öffentliche Verkehrsmittel zählen, also ich zähle nach wie vor, glaube ich, zu den schlimmeren Sachen. Ich kann mir auch nicht, also kaum was Schlimmeres als eine vollstehende S-Bahn vorstellen oder sowas.
Wobei eine U-Bahn in Madrid wahrscheinlich schlimmer ist als in Berlin. In Madrid reden die immer alle und in Berlin sind die ja alle immer am Schweigen. Und ich glaube, das spielt wirklich eine Rolle.
Das habe ich mich auch schon gefragt, ob da so auch so kulturelle Sachen tatsächlich mit reinspielen. Also was weiß ich was, dass in Italien mehr Leute in die Kirche gehen und
Ja,
dadurch.
aber ohne Scheiß, ich glaube wirklich, ich kann mir gut vorstellen, dass ein guter Teil der spanischen Katastrophe, die da stattgefunden ist, auch daran liegt, dass die Spanier unfassbar gerne laut die ganze Zeit miteinander reden.
Klar, macht ja, also.
Naja,
Also ich weiß
jedenfalls.
nicht, ob sie es tun, aber wenn sie es tun, dann macht das
Doch,
definitiv.
das ist krass, es ist krass, es ist wirklich krass. Also wenn du in Spanien bist, ich habe mal ein paar Wochen in Madrid gehabt und als ich in Berlin wieder gelandet bin, da war es so, als ob jemand den Volumenhebel so auf die Hälfte gedreht hätte. So, es ist wirklich, oh, Manometer. Eine andere Sache, eine Erkenntnis, die sich immer weiter durchsetzt, ist tatsächlich, dass es eine extrem krasse Pareto-Verteilung in der Ansteckung gibt. Also, ne,
Eine
hier
was?
Power Law 80-20-Regel, ne? Also das heißt, dass praktisch fast also die allermeisten Fälle, die allermeisten Kranken stecken überhaupt niemanden an.
Ja, das finde ich auch super spannend, ja.
Also überhaupt niemanden, gar niemanden, ne? Also so 80% der Leute stecken überhaupt niemanden an, die
Krass.
krank werden. Und die Leute, die angesteckt werden, sind dann halt wirklich so von sehr, sehr, sehr wenigen Leuten. Und ich finde das aber ehrlich gesagt auch noch relativ rätselhaft, wie das dann sozusagen ausgewählt ist, ob das dann auch Leute sind, die eventuell, ich frage mich halt, weil ich meine, sag mal so, diese Superspreading-Events, die wir kennen, ne,
Ja.
vom Setting her passieren die doch eigentlich relativ regelmäßig. Also so, dass dieses Setting, das findet man doch ständig, jeden Tag überall. Oder nicht, also in
Was
jedem
meinst du?
Land ständig. Also diese Settings, in denen Superspreading passiert, ne?
Also jetzt noch, auch noch oder?
Die wir kennen, also die Superspreading-Events, die wir kennen, ne? Also keine Ahnung, Chorprobe,
Ja.
Busfahrt, Callcenter, was weiß ich. Ja, das sind alles so Standardsituationen, die ja ständig überall passieren, ne? Aber trotzdem haben wir nicht ständig überall Superspreading-Events. Ja? Und klar, wir haben natürlich auch noch so wenig Inzidenz, dass die meisten Callcenter wahrscheinlich noch keinen Kranken haben und so. Aber trotzdem. Man fragt sich doch, das kann nicht irgendwie normal verteilt sein, ja? Also ich frage mich, ob es zum Beispiel so Leute gibt, die so ein bisschen prädispositioniert sind, Superspreader zu werden. Also Leute, die eine besonders feuchte Aussprache haben oder auf einer bestimmten Wellenlänge, deren Stimme moduliert oder so, dass die halt besonders viele Aerosole ausgeben
Ah,
oder sowas.
okay.
Oder dass
Also meinst du,
bestimmte Leute
dass es nicht
mehr.
nur Events sind, sondern auch Menschentypen quasi, also die jetzt auch
Genau,
ja.
oder eine höhere Viruslast einfach rausbringen oder sowas. Also, dass
Ja.
das so irgendwie, dass das ungleich verteilt ist, so, ja.
Na, es
Also,
reicht ja schon, wenn die Leute sozial aktiver sind im Zweifelsfall und mit mehr Leuten reden oder irgendwie sowas oder weißt du, so eine Späße. Aber ja, das ist auf
ja.
jeden Fall ja.
Ja, was ich jetzt sagen will, ist, ich glaube, diese ganze Covid-Geschichte, die basiert wahnsinnig stark auf Superspreading-Events. Und diese Superspreading-Events haben natürlich das haben die Eigenschaft, relativ selten aufzutauchen. Aber wenn sie auftauchen, dann ist die Kacke richtig am Dampfen.
Ja.
Und deswegen ist klar, einerseits kann man da beruhigt sein, dass wir halt relativ wenig Inzidenz haben und sinkende Inzidenz in Deutschland. Aber das kann sich halt auch ständig ändern. Und vor allem jetzt, wo wir den Lockdown aufgemacht haben, kann halt auch immer wieder mal wieder ein Superspreading-Event passieren. Und dann hast du halt, ich meine, du musst dir einfach nur mal anschauen, die ganzen asiatischen Länder, die das alle schon im Griff hatten, glaubten im Griff zu haben.
Ja, klar.
Südkorea am Anfang hatten es sofort im Griff. Ja, das war das allererste. Und dann kommt Patient 31, war das, ne? Und macht 1000 Ansteckungen, ja. Oder dann hatten sie es wieder jetzt im Griff, ja. Und das dann irgendwie dieser eine Typ, der dann halt irgendwie in die Party-Szene geht und dann irgendwie dort auch nochmal 1000 Leute ansteckt, ja. Oder du hast es Singapur, wo dann halt plötzlich sozusagen ein Ausbruch hat, das irgendwie in den Arbeiterunterkünften und so weiter. Also all diese Länder hatten bereits eine Inzidenz von total gering, ne. Mhm. Und dann kommt aber ein fucking Event kann passieren und dann ist wieder alles brennt wieder alles lichterloh. So, und das ist halt das Gefährliche an dieser Sache und das ist das Gefährliche, sich da in Sicherheit zu wiegen.
Ja, also es ist schwer irgendwie einen normalen Umgang damit zu finden. Also aus den Gründen, die ich dir schon genannt habe, weil wir, also ich finde ja auch, dass das Irre nach wie vor ist ja, das ist ja wie Lottospiel. Beim Lottospielen ist ja die Chance, die Wahrscheinlichkeit, dass der Einzelne gewinnt, jemals in seinem Leben, selbst wenn er jede Woche brav spielt, dass er einen Sechser hat, ist ja nahe Null. Aber trotzdem tun die Leute so, als ob sie jede Woche eine Chance hätten, beim Lotto zu gewinnen, weil irgendjemand gewinnt auch jede Woche beim Lotto. Oder fast jede Woche. Und das sehe ich so ähnlich. Wir waren vorhin bei meinen Eltern und das war dann auch, dass die letzten Mal, also wir haben draußen gesessen im Garten und die letzten Male haben wir es dann so gemacht, dass wir quasi, hier Diana und Kolja und ich, wir hatten einen eigenen Tisch und meine Eltern haben halt dann am anderen Tisch gesessen. Wir haben ein bisschen Abstand dazwischen gelassen und heute hatten sie so eingedeckt, dass sie quasi, wir hatten an einem großen Tisch gesessen, einfach mit viel Abstand dazwischen. Und oder mit relativ viel Abstand, gar nicht mehr. Aber der Drosten hat ja gesagt, draußen ist es ja gar nicht so wichtig, so wahnsinnig viel Abstand zu halten. Ich hoffe mal, das stimmt auch. Und ganz ehrlich, wir können eigentlich ausschließen, dass wir es haben. Wir wissen alle, dass wir es nicht haben, aber nur wenn alle weiterhin so tun, als ob wir es hätten, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir es nicht haben, haben wir eine Chance dafür zu sorgen, dass wir es weiterhin nicht haben. Das finde ich, ist nach wie vor ein merkwürdiger Umgang. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und insofern wie Lotto. Jeder sollte eigentlich wissen, dass er keine Chance hat zu gewinnen, aber alle tun so, als ob sie die Chance haben zu gewinnen und das führt dazu, dass hin und wieder mal einer gewinnt. Und nur dass Sechser im Lotto sich halt nicht spreaden wie mit exponentiellem Wachstum.
Ich meine, der Punkt ist natürlich die Gefahr, dass du es jetzt konkret bekommst, ne, in irgendeiner hier wie irgendwie auch geachteten Situation. Also gerade bei der jetzigen Inzidenz wirklich so gering, dass tatsächlich ein Lottogewinn relativ vergleichbar ist oder wahrscheinlich sehr, sehr viel höher, dass du sehr, sehr viel sehr höher als, also wahrscheinlich ist die Gefahr sehr, sehr viel größer, dass du beim Abstand halten vom Auto überfahren wirst.
Ja.
Das heißt also, ich glaube, dass, aber das habe ich auch schon mal gesagt, ich glaube, dieses Abstandhalten macht Sinn auf so einer gesellschaftlichen Ebene, aber nicht als Schutzmaßnahme gegen irgendwas. So, ne? Ich habe übrigens neulich jemanden umarmt.
What?
Tut mir leid. Ich konnte nicht mehr.
Und zwar den Generalkonsul von Weißrussland. Oder was?
Aber Lindner, ne?
Ja, ja. Also,
ja, ich konnte mich, ich muss jetzt nicht sagen, so.
Ihr standet vor Borchardt.
Genau. Ich war halt auch in dieser Runde von Borchardt. Christian hat mich eingeladen, ist auch ein geiles Steak in Borchardt. Sorry, kann ich auch nicht nein sagen.
Du hast Steak gegessen, das finde ich einfach schlimmer.
War er nicht irgendwie auch mit so einem, Immobilienmogul, war da nicht auch dabei oder sowas?
Ich glaube, dieser Generalkonsul ist halt auch Immobilienmogul, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ah, okay.
Das war,
Also, es ist Doppeltrolle, okay.
Ich glaube, ich weiß es aber nicht.
Ach du, ich weiß es doch auch nicht. Ich fand es ehrlich gesagt so ein bisschen komisch, wie der Lindner wegen des Umarmens jetzt geschämt wurde. Ich habe mich da eher lustig drüber gemacht, dass es gab dann diese schönen Bilder wie unfassbar innig und herzlich der Christian diesem Menschen war. Und ich
weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben jemanden so umarmt habe, wie er diesen Typen.
Genau, jemanden finden, der dich so liebt wie Christian Lindner das Kapital.
Ja, das ist, der Lindner Christian.
Aber ansonsten habe ich echt überhaupt nichts dagegen, wenn der Christian da schön Leute umarmt und so. Also,
du, es gibt einige Leute, bei denen ich nichts dagegen habe, wenn ich jemanden umarme.
Genau.
Trump könnte ruhig mal mehr Leute umarmen.
Der sollte einfach mal alle umarmen, finde ich auch.
Ja, vor allem
insbesondere, im Land. Das.
Ja, und im Weißen Haus, da wo es ja eine Zeit lang jetzt so oft sich so umging. Aber ja, das ist so, es ist schwer damit irgendwie, es fällt mir auch super schwer, oder ist mir fast unmöglich, da irgendwie entspannt zu sein, so richtig oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf der einen Seite probiere ich halt auch das Beste draus zu machen und es bringt ja dann auch nichts. Ich habe mir jetzt einen Campingstuhl gekauft, weil ich habe letzte Woche so einen halben Tag im Park hier um die Ecke verbracht mit zwei Kindern und die Kinder habe ich im Wesentlichen die ganze Zeit über nicht gesehen. Aber ich hatte keine Sitzgelegenheit im Schatten und darum habe ich mir jetzt so einen Campingstuhl für 15 Euro irgendwie bei Amazon bestellt und das freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich dann sitze und dann kann ich auch vernünftig arbeiten da. Also konnte ich nur auf dem Boden sitzen und arbeiten. Das ist halt das Frustrierende gerade.
Weißt du, was ich mir bestellt habe oder beziehungsweise versucht habe zu bestellen? Eine Webcam.
Ach.
Weil ich meine, erstens so mein MacBook hat eine Webcam implementiert, diese iSight-Kamera, die ist ganz grauenhaft.
Ja, ja, die ist bei allen schlecht.
Und unglaublich, was Apple da immer verbaut in seine Laptops, in seine Tausende von Euro Laptops.
Ja.
Unglaublich. Jedenfalls, ich habe mir jetzt aber ich habe auch einen externen Monitor und da ist halt kein Ding drin und ich wollte auch mal einfach eine gute Kamera auch haben irgendwie, um da so halt beim Streaming gut auszusehen.
Ja, ja, klar.
Und dann habe ich mich halt so ein bisschen informiert und tatsächlich ist der Goldstandard ja die Logitech Streamcam,
okay,
heißt die, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch das, womit tatsächlich die ganzen YouTuber und Twitcher und so weiter und so fort arbeiten. Und tatsächlich ist aber gerade die überhaupt nicht zu kriegen, weil wahrscheinlich wegen Corona, also jeder ist überall ausverkauft. Und ich wollte die jetzt aber unbedingt haben und jetzt habe ich mir in so einem obskuren Shop dann irgendwie was bestellt. Also ich hätte mich schon bei Amazon bestellt, ja, dann wurde die Bestellung revoked, weil es nicht lieferbar war.
Also was ich ja machen würde, wenn dann, also ich habe das habe ich jetzt noch nicht das Problem. Also was ich habe zum Glück, glücklicherweise, ich sitze mit dem Gesicht, also der Schreibtisch steht vorm Fenster, sodass ich Licht im Gesicht habe. Und vernünftig von vorne angestrahlt werde. Und was ich ja dann am ehesten machen würde, erstmal zu versuchen wäre, es gibt so Apps, mit denen man die iPhone-Kamera als MacBook-Kamera benutzen kann. Und einfach so eine App installieren, weil die ist ja wirklich geil, die Kamera, die da drin steckt. In dem iPhone. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mir so einen Schwanenhals gekauft. Und das ist mittlerweile hier ein ziemliches Setup geworden. Also wir haben ein Monitor, der wird nächste Woche noch ersetzt durch ein 4K-Display, also durch ein bisschen was Besseres. Dann halt das MacBook daneben und dann oben am Schwanenhals hängt da noch das iPad dran. Und damit kann man dann so wirklich so ein komplett separates Gespräch führen. Und das iPad hat eine deutlich bessere Kamera auf jeden Fall als das MacBook. Sondern es ist so diese Selfie-Kamera da drin. Mhm. Und das ist schon mal immerhin Anfang und das sieht nicht ganz so schlimm aus, wie verkrisselt wie die eingebaute Kamera.
Ja. Und das könnte man natürlich auch machen, das ist sogar billiger, ne? Mhm.
Wie viele Gespräche per Zoom hast du mittlerweile geführt in einer Schlafanzughose oder gar keine Hose?
Keine Schlafanzüge.
Ah, okay.
Keine Schlafanzughose. Aber tatsächlich, ich muss sagen, ich habe mir das von Anfang an so ein bisschen vorgenommen, halt eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen. Ich habe von Tag 1 an Corona habe ich jeden Tag geduscht und habe mich jeden Tag angezogen. einfach ja, weil ich weiß, weil ich sonst versumpfe. Und das ist einfach so eine Selbstdisziplin, die ich mir auferlege. andere machen ihr Bett, ja, ich ziehe mich an und dusche, oder andersrum, dusche und ziehe mich dann an.
Ich mache dem Kind Frühstück.
und
crazy.
Genau, okay, das würde dir auch auf ein Dach rumspringen, wenn, ja. wenn du das nicht machen würdest. Jedenfalls, genau, ja, also das sind so Maßnahmen, die ich gerade treffe. Ich habe auch mal Bock, ein bisschen mehr mit Video zu machen tatsächlich, und dafür will ich auch eine gute Kamera einfach haben.
Ja, das finde ich gut. Ja, eventuell
können wir dann auch WMR mal irgendwie tatsächlich als YouTube-Format.
Das würde ich total gerne mal machen, hier so ein bisschen Livestream, auch damit wir uns gegenseitig sehen und so. Ich habe so ein bisschen Bedenken mit deiner Netzwandbreite.
Also ja, wir müssen natürlich da ein bisschen was ändern. Aber ich habe ehrlich gesagt, ich glaube, ich werde hier keinen Anschluss mehr reinlegen, weil ich muss hier ja eh
bei. Ja, stimmt.
Das ist einfach scheiße.
Naja. Vielleicht doch nochmal, hast du noch einen Büroplatz eigentlich? Oder hast du den?
Den habe ich jetzt gekündigt.
Ah.
Okay. Eventuell hole ich mir nochmal einen und so, aber.
Ich meine, sonst könnte sich irgendwo hinsetzen in ein Büro oder sowas. Oder wir machen es tatsächlich, wir hatten ja eigentlich geplant für heute, dass wir uns nach hinten auf die Terrasse mal wieder setzen nach langen Jahren.
Mhm.
Aber dann war nicht so klar, ob das Wetter stabil, also ob es heute Abend regnet, und das ist ja eine Situation, wo man wirklich halbwegs sicher sein will, dass das Wetter stabil bleibt. Ansonsten hätten wir vielleicht ein Open Air, hättest du auch ein frisch gezapftes gehabt.
Ja, irre. Aber ich wollte auch kein Bier trinken.
Stimmt, du trinkst ja nur Wein. Ich hätte ja auch ein Wein frisch gezapft.
Ein frisch gezapftes Wein. Nee, ich trinke tatsächlich jetzt ein Prosecco gerade.
Mhm.
Auch ganz gut.
Prosecco, Stößchen.
Genau. Ja, das sind soweit zu Corona. Das Corona-Update.
Ja, da kann ich wollte ja noch mal ein kleines persönliches Corona-Update machen. Wir haben jetzt nämlich, das Kolja und, also Kolja hatte nur ein sehr kleines Zimmer, und da haben wir jetzt, weil wir so genervt waren, die Idee damals war, ich hab ihn gefragt, wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass er dieses winzige Zimmer, also er hat wirklich ein sehr kleines Zimmer, was gerade mal so, er hat sein Bett ist groß, das ist ein Doppelbett, damit man sich auch abends zum Schlafen gehen mit ihm hinlegen kann, aber dann ist das Zimmer auch halb voll, wenn dieses Doppelbett da drin steht. Und das war halt immer dann so, dann hat er halt im Wohnzimmer immer noch eine Spielecke gehabt, und das haben wir jetzt, weinenden Auges unser riesengroßes Schlafzimmer aufgegeben und haben es zum Kinderzimmer gemacht, und unser Bett steht jetzt, also das elterliche Schlafzimmer ist jetzt quasi sein vorheriges Zimmer geworden, und das ist jetzt so klein, dass nur einer von uns beiden ins Bett, also ansonsten muss man vom hinteren Ende ins Bett reinklettern quasi. Weil das halt.
Oder durchs Fenster dann halt, ne?
Oder durchs Fenster. Das geht natürlich auch, aber. So vom Fensterbrett runterspringen ins Bett rein. Ja, das ist. Aber dadurch haben wir jetzt wieder ein Wohnzimmer, was kein Spielzimmer mehr ist. Was auch so eine ganz neue Lebensqualität hat. Aber ja, das ist
ins Wohnzimmer gehen, ohne auf einen Legostein zu treten.
Ja. Legosteine gar nicht mal so. Toy-Con-Teile. Das ist, also es gibt von Nintendo gibt's so ein Zeug, das nennt sich Toy-Con. Kann ich hier mal ein bisschen pluggen, das ist unfassbar. Das ist so, man baut aus Pappe quasi Controller für die Nintendo Switch. Und Kolja ist ja auch dank Corona Meister im Mario Kart geworden. Der ist inzwischen wirklich echt gut. Und dann hat er irgendwann mal gibt's in Mario Kart gibt's Werbung für dieses Toy-Con-Zeug. Naja, okay, dann bestelle ich den Scheiß halt. Wie lange kann das schon dauern? Sitzt da mal zwei. Wir haben da irgendwie, ich weiß nicht, 12 Stunden oder sowas haben wir das da zusammengebaut, bis wir alle Teile zusammen hatten. Also es waren die besten 30 Euro, die ich in meinem Leben jemals investiert habe, glaube ich. Und man baut da halt aus Pappe, baut man einen Controller zusammen, und am Ende kann man damit ein Spiel, da ist ein spezielles Spiel dann dabei, aber eben auch Mario Kart, kann man mit so einem riesengroßen Lenkrad steuern. Und jetzt hat er sich angewöhnt, diese Sachen immer wieder zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. Und das liegt dann alles auf dem Boden rum, und die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann drauflatscht, ist sehr, sehr hoch. Und das ist dann halt so, nein, das war so viel Arbeit, das alles zusammenzubauen. Das macht aber, also hier Toy-Con ist, also falls ihr Kinder so halt im Alter 5, 6 Jahre, also der kann es nicht alleine, man muss definitiv mit ihm zusammen machen, aber es ist so eine der besseren Vater-Sohn-Experiences oder Vater-Kind-Experience, die ich bisher hatte. Das hat echt Spaß gemacht. Hat auch mir Spaß gemacht.
Ja. Ich überlege mir auch, sowas zuzulegen. Also so ein Sohn. Naja, nee.
So ein Kind?
Ich bräuchte ja erstmal so ein Kind, damit das irgendwie Sinn macht.
Doch, das macht auch so Spaß. Also eine Switch könnte man immer schön Mario Kart gegeneinander fahren. Kannst du dich von Kolja abtappen
lassen? Switch habe ich auch nicht.
Ja, musst du nee. Mal so holen. Ja, naja. Und damit verbringen. Und jetzt haben wir noch einen höhenverstellten Schreibtisch bestellt, so mit bzz, bzz, hoch und runter fahren. Mal gucken, ob der bei IKEA dann vorrätig ist. Ich habe ihn bestellt und ich hoffe mal, dass er dann auch da ist.
Das ist ganz gut. Sowas könnte ich auch brauchen. Ich habe ja im Studio, im Büro habe ich ja immer so Stehdesk gemacht,
ja,
weil ich immer so Rückenprobleme hatte. Seitdem ich jetzt wieder zu Hause bin, bin ich jetzt wieder komplett nur am Schreibtisch, also so ganz normal am Sitzen.
Mhm.
Aber naja, geht eigentlich auch. Also ich habe jetzt momentan keine Probleme mit dem Rücken, aber ja.
Also ich bin nicht.
Aber man soll es ja nicht darauf beschwören.
Ne? Ja, also ich bin nicht so der Typ für. Ich weiß nicht, also ich hatte. Ich klopfe mal aus Holz, ich hatte nie so, also ich habe manchmal so ein bisschen Rückenschmerzen, aber nie wirklich sowas Langanhaltendes zum Glück. Ich glaube, Diana neigt aber ein bisschen mehr dazu. Und es ist jetzt, man merkt das, es ist so dieses, man hat noch weniger Bewegung. Also es ist, das war, ich habe ja auch schon vorher, bevor Corona anfing, habe ich ja auch schon in einem Remote-Job gearbeitet. Und das ist halt wirklich hier die Apple Watch, die mir immer sagt, wie viele Kreise ich, also wie viel ich Schritte bewegt und wie viel ich mich an einem Tag bewegt habe. Und ich gebe da nicht allzu viel drauf. Also ich glaube, so im Vergleich mit anderen Leuten und so, also wenn ich irgendwie mit Diana spazieren gegangen bin und die mit ihrer Apple Watch geguckt hat und ich mit meiner Apple Watch geguckt habe, habe ich immer deutlich mehr Schritte schon gehabt als sie, obwohl wir genau die gleiche Strecke gegangen sind. Aber ich glaube, so für eine einzelne Person ist das schon durchaus eine Aussage. Und das war schon irre, wie sehr meine ganze Schrittzahl und sowas, meine Bewegung zusammengebrochen ist, einfach aufgrund dessen, dass ich zu Hause gearbeitet habe, obwohl ich so gefühlt mich gar nicht so wahnsinnig viel weniger bewegt habe. Und da habe ich immer noch Kolja jeden Tag in den Kindergarten gebracht und bin irgendwie noch ein bisschen rum und mittags essen gegangen oder irgendwie sowas. Und jetzt ist ja das auch noch weg. Also im Augenblick bewege ich mich echt unfassbar wenig und dann sollte man wenigstens so schon nicht mal stehen.
Ja. Ja, ich mache halt immer so meinen Sport und bilde mir ein, dass das irgendwie wieder ausgleicht, aber das ist natürlich auch nicht mehr Sport,
besser als
ich vorher gemacht habe.
Ja, klar.
Ja, ja.
Ich meine, da dranbleiben ist ja schon ganz gut. Was ich halt hin und wieder jetzt manchmal mache, ist abends nochmal eine Runde spazieren gehen, gerne mit dem Drosten-Podcast, so irgendwie noch eine Dreiviertelstunde hier rumlatschen, einfach durch und gucken, wie so. Ist lustig, wie so die Welt da draußen. So die ersten Male war ich dann quasi alleine. Und inzwischen ist aber doch wieder eine ganze Menge Leben da draußen.
Hm.
Was auf der einen Seite.
Es ist mehr als sonst. Also das ist der Witz. Also ich glaube, ich habe noch nie Parks so voll gesehen wie in den letzten Wochen. So, das ist echt krass.
Na, wo willst du noch anders hin, oder?
Ja, klar. Du kannst ja natürlich auch nicht weg, ne? Du kannst nicht reisen. Das heißt also, ich glaube, signifikanter Anteil der Leute, die jetzt hier in den Parks rumhängen, die würden ansonsten, keine Ahnung, auf den Seychellen oder in Thailand im Rucksack oder was weiß ich unterwegs sein. Und wir sind irgendwie
alle. Ja, man kann auch so Großeltern gefangen. Kann man nicht besuchen und sowas und irgendwie steckt man dann so, oder kann man schon, aber halt nicht so lange und so.
Und viele haben auch einfach gerade gar nichts zu tun, weil irgendwie ihr Business gerade gar nicht geht.
Ne? Yeah.
Manche haben Homeoffice und nehmen es nicht ganz so genau. Das heißt also, ich glaube, es gibt momentan ganz, ganz viele Leute, die ganz, ganz viel Freizeit haben gerade.
Ja, aber auch selbst wenn du Homeoffice machst, du hast halt selbst wenn du es genau nimmst, hast du halt, musst dich ja zwischendurch irgendwann mal rausgehen. Und vorher hast du vielleicht so einfach auf dem Weg zur Arbeit und sowas ein bisschen Bewegung kriegt, wie das bei mir ist. Und die Leute gehen jetzt hoffentlich vielleicht ein bisschen mehr spazieren oder sowas. Du musst ja nicht mal irgendwie. Ja, ist schon irre, das alles so zu sehen.
Ja, ja.
Meine Frau hat heute vorgeschlagen, ich soll doch mal zum Friseur gehen. so vorsichtig vorgeschlagen. Ich weiß noch nicht, ob ich das tun werde. Ob ich einknicke.
Zum Friseur.
Ja.
Ja, ich überlege auch. Aber ich denke, ich bin auch ein bisschen stolz auf meine Corona-Solidaritätsfrise.
Na, ich überlege, ob ich mir einfach nochmal eine Haarschneidemaschine kaufe und dann so die so eine 5 mm nochmal.
Ach, das habe ich schon mal gemacht. Das sieht bei mir scheiße aus.
Sieht bei mir auch scheiße aus, aber
dann lieber zottelig.
Ja, also es nervt halt. Also es ist halt, dass mir so, gestern hatte ich mal wieder auf der Oculus Quest hier gespielt und dann hatte ich so, dass mir die Haare unter der, also dass ich die Haare mit eingequetscht hatte und dann quasi in meinem Spielfeld die ganze Zeit meine Haare umgesehen hatte und die dann irgendwie da rauszotteln mussten und so. Und wenn ich die frisch gewaschen habe, dann fallen mir die ständig so merkwürdig ins Gesicht und das nervt einfach. Das ist der Hauptgrund. Also ich will die einfach nur weghaben. Mich sieht ja eh keiner. Ich habe ja heute so ein T-Shirt an, das habe ich mir extra gekauft, habe ich mir zu Weihnachten selber geschenkt. Und zwar ist das eins, das ist von so einem San Francisco-Lokal Maler. Der hat bei uns da an unserem Pinhole, an unserem Coffeeshop, wo wir immer waren, hat er so ein riesengroßes Wandgemälde gemalt. Und auf dem Wandgemälde war auch unser Haus zu sehen. Also quasi so von der Neighborhood. Und von dem habe ich mir ein T-Shirt bestellt. Quasi auch fast die gleiche Ansicht, aber dummerweise so, dass unser Haus nicht drauf ist. Und ich habe mir dieses T-Shirt gekauft und jetzt habe ich so richtig, als ich das erstmal so, ach man, jetzt habe ich mir extra so ein schönes T-Shirt gekauft und keiner wird es sehen. Und weil selbst wenn, müsste man eher ein bisschen näher rankommen, um sich genau angucken zu können, um zu sehen, was drauf ist, und sieht man halt einfach nicht.
Ich habe ja in der Anfangszeit von Corona, also die ersten 2 Wochen, ich finde das auch so interessant, wenn man jetzt zurückdenkt an die ersten 2 Wochen, also als ich gerade wiedergekommen bin aus Bali, ne, was das für eine andere Stimmung war, ne,
yeah.
Die wirklich, wirklich so die Angst in der Luft war und wo wirklich auch niemand draußen war, ne, und ich bin dann halt, ich bin da damals schon immer so spazieren gegangen und habe dann immer auch so eine Radtour, bin dann irgendwie in die Innenstadt gefahren zum Brandenburger Tor, es war alles leer.
Ja. Yeah,
es waren einfach leere Straßen, es war einfach nichts los, es war so krass. Also wirklich so gespenstisch, ne. Na egal, auf jeden Fall in dieser Zeit habe ich mir halt auch einfach, habe ich dann auch gedacht, okay, das kann man ja mal nutzen und habe dann halt so einen Schnauzer mir stehen lassen. So. Das muss man als Mann auch einfach mal ausprobiert haben, wie das aussieht. Habe ich dann so eine Woche oder so, bin ich mit dem Schnauzer rumgelaufen. Das war irgendwie.
Okay.
Das musste ich einfach mal ausprobieren.
Jetzt kommen langsam so die Corona-Stories.
Ja, das war ganz witzig, ja. Ich habe da auch so hier Instagram-Stories darüber gemacht. Ich fand das ganz, ganz, ganz geil eigentlich so, das auch so ein bisschen auszuprobieren, auch so ein bisschen als, keine Ahnung, Ablenkung. Ey, damals war ich auch auf einem ganz anderen Trip so, ne, weil ich, wie einen das so gecaptured hat, also mich jedenfalls, ne?
Ja.
Yeah. So, krass. Ja,
ja, das finde ich
mittlerweile bin ich so viel entspannter und das ist eigentlich auch ganz gut. So. Ich bin eigentlich nicht entspannter, weil ich habe jetzt gerade ganz viel Stress und ich muss jetzt gerade sozusagen außerhalb von Corona ganz viele Dinge schaffen, auch vor allem auch, weil ich die letzten Wochen so gecaptured war, dass ich halt auch nicht wirklich produktiv war. Jetzt muss ich halt sozusagen ganz viel aufholen, ich habe ganz viel Druck. Und deswegen bin ich auch jetzt unentspannt, aber halt auf so eine eher herkömmliche Weise.
Ja, ich finde schon jetzt so, wenn ich mit dem Auto fahre, so die ersten, wir sind dann halt am Wochenende immer mal rausgefahren und am Anfang war das wirklich so, dass man auch am Wochenende, dass da sehr, sehr wenige Leute draußen waren. Und jetzt ist halt, heute sind wir halt bei meinen Eltern gewesen, habe ich ja schon gesagt. Und Das war wesentlich ein normaler Berufsverkehr, sage ich jetzt mal, was heute hier war.
Ja, das ist mittlerweile normalisiert, ja.
Und irgendwie finde ich es auch schade, also ein bisschen, da sind auch so Dinge dabei, die man wieder vermissen würde.
Ja, total, ne? Also in dieser Zeit am Anfang war halt so wenig Verkehr, dass es sich so anfühlte wie früher, so als Berlin noch nicht ganz so überfüllt war, als wir noch irgendwie, keine Ahnung, so 3 Millionen hatten oder so.
Was? Gab's die Zeit mal?
Ja, also so 2008, 2009 irgendwie, das war, da war es so auf dem Tiefpunkt irgendwie.
Waren das da tatsächlich eine Million weniger Menschen als jetzt? Ich meine, jetzt sind es irgendwie über 4 Millionen, oder? Also ich weiß, dass die Zahl
ja, stimmt, wenn jetzt bei 4 Millionen?
Ich weiß es nicht, ja, aber ich glaube, die Zahl, so, dass irgendwie 100.000 Leute pro Jahr dazuziehen, das wären ja bei 10 Jahren 1 Million.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass noch 2010 habe ich noch gelesen, dass Berlin netto Leute verliert.
Ja, das ist lange vorbei.
Das ist aber schon lange vorbei, ja. Aber das war halt zu der Zeit so, ne? Also Berlin ist eine ganze lange Zeit geschrumpft. Obwohl es sich nicht so anfühlte, jedenfalls.
Ja.
Bestimmte Milieus. Aber auf jeden Fall, damals war es einfach so, da hatte man das Gefühl, also auch gerade so, also ich finde das ja mal so abgefallen, wenn man so auf dieser Karl-Marx-Allee war oder so, ne? Diese total riesige leere Straße.
Ja, stimmt. Die ist immer noch leer.
So, man fühlte sich da mal, ja, die ist immer noch wahrscheinlich, da fühlt man sich immer noch so verloren drin, aber ich sag mal so, am Anfang, als ich nach Berlin kam, war das noch krasser als das
hier. Ja, das kann durchaus sein.
Weil es war wirklich so lost in space und das ist irgendwie nicht mehr der Fall. Ja, und mittlerweile ist es halt, aber auch der Unterschied im Verkehr, also damals gab es einfach noch nicht so viel Verkehr, ja.
Ja, aber das ist, also ich finde so, ich weiß auch, also zum Beispiel, mir sind auch so ein paar Sachen, sind mir aufgefallen, mir tatsächlich ganz gut gefallen. Also zum Beispiel haben wir eine Handvoll Zoom-Partys gemacht im Laufe der letzten paar Wochen und das wird ja sicherlich auch noch eine ganze Weile so weitergehen. Und ich fand das, ja, auf der einen Seite hat es natürlich Nachteile, also man würde schon, also selbst ich bin mittlerweile in einem Zustand, dass ich gerne mal wieder irgendwie auf eine nette Party gehen würde, einfach ein bisschen socializen. Aber andererseits finde ich diese Zoom-Partys auch, die haben durchaus auch Vorteile. Also zum einen, wenn man gegangen ist, dann sitzt man plötzlich wieder in seinem Wohnzimmer und braucht nicht nochmal irgendwie stundenlang mit der S-Bahn zu fahren. Aber ich finde das auch so, also was halt oft ganz nett ist, dass Diana kann die ganze Zeit dabei bleiben und sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten unterhalten, während ich hin und wieder mal einfach weggehe und dann wieder dazukomme und halt zwischendurch auch was anderes mache, weil ich halt so viel Sozialkontakt dann auch nicht brauche. Und es ist normalerweise dann gerne mal so, dass entweder gehe ich früher oder ich fange halt an, irgendwann Diana zu, so, ja, lass uns gehen. Und sie würde eigentlich gerne länger bleiben und ich wäre eigentlich schon gerne viel früher gegangen. Und das kann man plötzlich so machen bei solchen Zoom-Partys, dass man sich zwischendurch auch mal auschillt und dann halt so irgendwas anderes macht und Diana macht weiter und ich komme dann halt später wieder dazu. Und was ich so gerade bei Geburtstagspartys, wir haben ja einmal so reingefeiert, dass man so nicht so dieses sich irgendwie anstellen, um dann das Geburtstagskind zu umarmen und zu gratulieren, so das fand ich total angenehm, dass es das überhaupt nicht gab. Das war einfach, yeah, alles Gute, tschüss. ja, naja, das fand ich so, also mal gucken.
Ja.
Die Corona-Partys.
Ja, ich weiß gar nicht, also ich hatte ja auch mal so samstags, hatten wir immer irgendwie so mit der Runde mit Nicole und so, jeden Samstag eigentlich mal so eine, ja, weiß nicht, so ein Stammtisch oder sowas, aber das ist jetzt, glaube ich, auch vorbei, jedenfalls habe ich noch keine Einladung für die aktuelle Geschichte gekriegt. Ich hatte dann aber auch echt genug, letztes Wochenende war bei mir ganz schön krass, ich mache ja immer so Seminare an der Uni Lüneburg, auch mittlerweile auch an der Uni Lüneburg, aber eigentlich an der Uni Köln. Das sind immer so Blog-Seminare. Normalerweise fahre ich da halt immer, also normalerweise läuft es ja immer so ab, ne? Ich fahre da hin, das geht dann immer so ein Wochenende, 6 Stunden am Freitag, 6 Stunden am Samstag, wo man dann halt zusammensitzt und dann halt Sachen macht. Das gibt es dann sozusagen zweimal im Semester sozusagen, das sind dann 2 Wochenenden im Semester sozusagen. Mhm. Genau. Und der erste Block ist dann immer relativ anstrengend für mich, weil die Studis wissen praktisch nichts und ich muss dann immer hinkommen und denen erstmal alles erzählen. Mhm. Also ich muss sozusagen aus dem Nichts heraus Wissen erschaffen und das endet dann meistens darin, dass ich mehr oder weniger eigentlich die ganze Zeit Dinge erzähle.
Logisch.
So 12 Stunden lang.
Ne? Oh Gott.
Das hört sich sehr anstrengend an und es ist auch wahnsinnig anstrengend. Danach bin ich immer einfach nur noch Matsch.
Ja.
Das kann und ich mir jetzt stell dir das Ganze mal remote vor.
Oh.
Also remote, man sagt ja immer irgendwie, das ist so irgendwie 20-30% anstrengender als normal, was man so remote macht. Und ich habe das jetzt aber so gemacht, dass also dass wir das natürlich nicht am Stück machen. Das ist einfach nicht auszuhalten, ne?
Yeah.
8 Stunden am Stück so eine Session zu machen. Sondern dass das so über den Tag stretcht. So, ich mache dann halt immer von 9 bis 10.30 Uhr und dann wieder eine Session von 14 bis 16 Uhr und dann nochmal eine Session von 18 bis 19 Uhr.
Mhm.
Und das dann halt an den beiden Tagen. Und das hat einigermaßen eigentlich ganz gut funktioniert, aber ich war danach natürlich total im Arsch und dann irgendwie war dann halt am Samstag, war dann halt wieder unsere Party-Session, da hatte ich dann wirklich keine Lust mehr drauf.
Krass.
Genau. Und ja, und ich habe noch ein anderes Seminar. Dieses Semester habe ich sozusagen mal ein Zweitseminar übernommen an der Uni Lüneburg, das natürlich auch remote ist. Jetzt habe ich zwei unterschiedliche Zoom-Konten, also so Profi-Zoom-Konten.
Okay.
Eins von der Uni Lüneburg, eins von der Uni Köln. Auch interessant.
Profi-Zoomer.
Jetzt musste dann, genau, das war natürlich auch noch an dem Wochenende, das Seminar von
in Lüneburg. Wow, oh Gott.
Dass ich sozusagen in der Pause von dem Seminar in Köln habe ich dann sozusagen den Zoom-Account umgestellt und habe dann nochmal eine Stunde
Scheiße.
In Lüneburg unterrichtet.
Oh Gott. Das ist ja wie zu alten Kraftwerkzeiten, als die mehrere Konzerte zum selben Zeitpunkt an selben Tag geben wollten.
Also, kannst du dir vorstellen, wie ich im Arsch danach war?
Oh Gott, das okay, ja.
Ja, das war echt.
Holla die Waldfee.
Holla die Waldfee.
Ich finde, ja, das ist, Diana sagt das über Zoom, die hat jetzt das erstmal so richtig, also die hat schon vorher relativ viel remote gemacht, aber jetzt macht sie halt alles remote und die meinte so halt auch, man merkt plötzlich, wie sinnlos die meisten dieser Meetings sind. Und
ja, es sind ja keine Meetings, die ich mache, insofern.
Ja, klar, aber so bei so Zoom-Meetings, sage ich jetzt mal. Und ich finde die eigentlich, also ich da kommt immer gleich der kleine Softwareentwickler in mir durch, der sagt, da muss doch noch einiges mehr gehen, was man besser machen könnte. Weil eigentlich sehe ich ja, ich habe irgendwann mal einen spannenden Blogartikel darüber gelesen, wo es darum so geht, wo es darum ging, so Remote funktioniert nicht wegen Latenz. So, es ist ja immer so eine grobe Aussage. Also du hast diese Latenz und darum kommen halt einige Leute nicht zu Wort, weil halt irgendjemand anders mit einer geringeren Latenz halt reinquatscht oder man halt nicht einfach. Und das war so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Artikel, wo ich den her habe. Und da ging es dann sehr stark darum, dass diese Person sagte, ja, nee, aber der Grund, also dann haben deine Meetings schon vorher nicht funktioniert. Und nämlich, wenn du darauf anlegst, also wenn deine Meetings darauf basieren, dass man einfach die ganze Zeit nur warten muss und darauf warten muss, dass man irgendwann mal eine Chance hat, reinzukrätschen, damit man selber dann überhaupt was zu sagen.
In der Moderation war es falsch, oder? Ja.
Dann, ja, und das ist halt in den meisten Firmen, die Meetings sind halt per Definition unmoderiert. Und also da moderiert halt niemand. Und meistens haben sie auch keine Agenden. Und ich finde das so irre, weil Meetings in Unternehmen sind eine der teuersten Formen der Kommunikation. Also stell dir vor, du hast da 10 Leute in so einem Meeting sitzen und das dauert irgendwie 1,5 Stunden, dann hast du 15 Stunden verblasen. Mal ebenso. Und da sollte man eigentlich davon ausgehen, dass jeder ein Interesse daran hat, dass das möglichst effizient ist und möglichst sinnvoll und wirklich gut funktioniert. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ich kenne massenhaft Firmen, wo Meetings einfach abgehalten werden, weil den Leuten langweilig ist oder so. Oder halt, es findet ein tägliches Meeting statt und es ist dann jeden Tag eine Stunde lang, egal ob jemand wirklich eine Stunde zu reden, also ob es eine Stunde Content gibt, eigentlich nie oder sowas. Und das ist halt so. Und in diesem, so, und diese Person hat dann eben halt noch gesagt, ja, das ist, aber wenn dein Meeting darauf basiert, dass du reingrätschen musst, dann läuft es eh falsch. Und dann wirst du auch in einem normalen Setup nicht von allen Leuten Input kriegen, weil es gibt halt Leute, die denken nochmal nach, bevor sie was sagen, zum Beispiel. Es gibt Leute.
Hä? Was sind das für Leute?
Keine Podcasts. Oder halt die einfach ein bisschen eine halbe Sekunde länger zögern und darum halt nicht dazu kommen, was zu sagen oder sowas. Das sind tausende verschiedene Gründe. Und die haben dann halt gesagt, ja, dann musst du halt sowas machen wie du einem Moderator irgendwie ein Handzeichen gibst, hey, ich würde jetzt gern auch mal was sagen. Das gibt dir die Entspannung, dass du halt weißt, du bist als nächstes dran und dir jetzt keinen Kopf machen musst. Und dadurch kannst du auch viel besser zuhören. Weil ansonsten musst du die ganze Zeit noch drauf warten, dann wird er lieber fertig, damit ich mal reingrätschen kann. Und das wäre halt so Handheben hier. Ich würde gern als nächstes was sagen. Ist ja relativ, wäre total simpel umzusetzen in Software.
Gibt's doch im Zoom.
Gibt's das vernünftig, dass man, also es gibt so dieses
Handheb-Feature, ja.
Ja, okay, das ist, hat tatsächlich, vielleicht sollte ich das einfach mal nutzen, fällt mir. Mal gucken, was es da so alles an Features noch gibt.
Also ich muss sagen, ich finde Zoom echt, das ist eine ziemlich gute Software. Also erstens, die Latenzen sind, ich finde, erstaunlich gering.
Ja.
Also ich finde, sie kriegen erstens das mit der Videoqualität und der Latenzen und solche Sachen, das kriegen sie echt gut hin. Wahrscheinlich gibt es da wahrscheinlich eine ganze Menge gut funktionierender Video-Tools, aber ganz ehrlich, ich finde Zoom gefühlt besser als die meisten anderen, die ich in der Hinsicht kenne.
Ja.
Und dann haben die echt ganz, ganz geile, sinnvolle Features. Also beispielsweise jetzt für Seminare ist total praktisch diese Breakout-Sessions, ne? Also zu sagen, okay, ein Teil der Leute, die jetzt zusammen in einer Session sind, können jetzt so eine Suppe und sich dann so separaten Raum verabschieden und dort Sachen arbeiten. So, das ist so Arbeitsgruppen im Seminar, ja, das braucht man halt einfach, um so ein Seminar gut durchzuführen. Also ich bin echt, das ist nicht ganz unberechtigt, dass die jetzt so der große...
Ja, also schlecht finde ich die auch nicht. Ich glaube, man könnte da noch mehr machen einfach. Ich glaube, es ist trotzdem noch eine... also ich habe jetzt mit Webex gearbeitet. Webex ist purer Hass, also wirklich ein unerträgliches Stück Software. Ich finde jetzt auch, Zoom könnte durchaus noch einiges verbessern. Also zum Beispiel, dass man irgendwie, wenn man es auf dem iPhone oder auf dem iPad aufmacht, so schauen, ja, möchtest du jetzt das Audio von deinem Computer verwenden oder möchtest du dich vielleicht doch lieber noch einwählen parallel dazu per Telefon? Macht das irgendwer? Wählt sich irgendjemand per Telefon in solche? Egal. Und das sind solche Sachen, aber ja, im Großen und Ganzen ist Zoom schon nicht verkehrt. Also das ist
ist halt ein Fallback für Leute, die halt wirklich gar kein gutes Internet, also gar kein Internet haben. Ne? Also
ja, oder kein Audio-Interface in ihrem
Firmen. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, ich habe ja im beziehungsweise im Teleconferencing-Business als Softwareentwickler lange gearbeitet.
Oh Gott. Ja, das ist jetzt auch schon ewig her.
Das ist ewig her, aber der Punkt ist, wir haben halt immer so gedacht. Wir haben immer sozusagen vom Worst Case ausgedacht. Ne? Also das heißt, wie können wir Meetings establishen, Situationen, die eigentlich unmöglich sind, Meetings zu establishen. Und da war halt immer zu sagen, okay, wir brauchen immer noch eine Fallback-Lösung für die Fallback-Lösung für die Fallback-Lösung. Und aus dieser Denke heraus kann ich das gut nachvollziehen. Ne? Also lieber hast du eine Lösung, die dann halt auch für das Telefon, über das Telefon funktioniert, als eine Lösung, wo dann, keine Ahnung, der wichtigste Mensch in der Leitung, den du da haben willst, ja, irgendwie der Vorstandsboss, bla bla bla, der aber nun mal in einer Bank arbeitet, wo halt die halt Software, wo die halt Software-Restriktionen haben, bis zum geht nicht mehr, halt einfach ausgeschlossen ist. Also wir haben halt so Conference, also Kalistra hieß die Firma, wir haben halt so Conferencing-Geschichten gemacht, die halt vor allem auch für, sag ich mal, Ad-Hoc-Situationen gut funktionieren sollten. Die Idee war es halt vor allem auch für Sales zu produzieren, also dass halt Leute mal eben Sales-Pitch machen können. Und da musst du dann halt an solche Sachen wie Versicherung oder Banken denken. Ne? Kennst du die IT von Versicherung und Banken so ein bisschen?
Ich habe so eine grobe Idee.
Ja, also die sieht dann halt so aus, dass wenn du auch nur JavaScript auf deinem Rechner installiert haben möchtest, ja, musst du erstmal in die erste Etage fahren, um dann einen Antrag zu stellen, dass der Administrator an deinen Computer kommt und dort JavaScript einschaltet. Also es ist Das ist wirklich, wirklich total mega restriktiv. Ja, die haben Firewalls mit Webwashing. Da wird alles ausgefiltert, was irgendwie auch nur aktiv ist, irgendwie, ja. Dir wird vorgeschrieben, welche Art von Browser du haben musst. Das ist meistens eine Art von Browser, die irgendwie 10 Jahre alt ist.
Aus Sicherheitsgründen.
Aus Sicherheitsgründen, weil, ne?
Because of course. Die muss ja erstmal genug Sicherheitslücken haben, ansonsten kann man die nicht einsetzen.
Because of course. Und also das sind Environments, sag ich mal, die kannst du dir als Normalmenschen überhaupt gar nicht vorstellen. Und wenn du dort ein Telemeeting machen willst, dann brauchst du die Fallback-Lösung und die ist dann gar nicht mal so unhäufig.
Ja, ich kann mir vorstellen, da haben sich die, also ich habe genau das, ein ähnliches Gespräch habe ich neulich mit einem Freund geführt, der hat mich nämlich gefragt, sag mal, also der ist bei einer Firma, auch tatsächlich im Finanzenbereich, also nicht direkt Bank, aber so halt angehängt und ist halt auch ein großes Unternehmen mit alle ganz furchtbare IT, selbstverständlich. Und der eine Kollegin von dem hat angefangen, Podcast zu machen. Mit anderen Kollegen aus dem Unternehmen, was ja eigentlich eine ziemlich gute Idee ist. Und der ist ja halt die Audioqualität. Die haben halt irgendwie Skype for Business oder irgendwie sowas. Und da ist halt die Audioqualität ganz furchtbar. Und damit haben die bisher recorded. Und die haben mich dann gefragt, oder der hat mich gefragt, so, kannst du mir irgendwas empfehlen? Na, ich so, Und dann bin ich irgendwann auf Zencaster hier gekommen.
Mhm.
Womit wir ja auch schon mal einmal hier einen Podcast gemacht haben, was ja dann nicht so gut klang wegen meiner scheiß Kopfhörer, aber ansonsten ja eigentlich sehr gut funktioniert hat. Und ich muss mich mal fragen, was daraus jetzt eigentlich geworden ist, weil da klang er so, Chrome haben wir und ein gutes Audio-Headset haben wir auch und so, und das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich wäre überrascht, wenn das so problemlos geklappt hätte oder nicht noch an irgendeinem anderen dummen Punkt dann gescheitert wäre, wie dass Chrome bei Ihnen keinen Zugriff auf Audio haben darf oder irgendwie so eine Späße.
Ja, oder halt Firewall wieder irgendwas, ne? Also das ist halt ganz häufig der Fall.
Ja, da die im Augenblick ja eh alle von zu Hause arbeiten, das ist ja kein Problem.
Also es ist auch interessant, ne? Also der Job eines, sag ich mal, Firmensystemadministrators ist, glaube ich, auch nicht einfach, wenn du sozusagen erstmal, also ich sag mal so, ne? Ich habe nicht so wahnsinnig viel Erfahrung in Firmen zu arbeiten,
yeah.
Weil ich halt schon sehr, sehr lange Freelancer bin, aber immer wenn ich in Firmen gearbeitet habe, habe ich irgendwie die Systemadministratoren ich hatte immer so eine Hassliebe zu denen, weil die halt so Control-Freaks sind, ne?
Hm.
Die kommen halt immer so mit so einem, die sind immer nur genervt von dir, ne?
Ja, wenn
du irgendwas willst und so und dann willst du was installiert haben. Was installiert haben? Bist du des Wahnsinns oder was? Ja, also, und im Endeffekt ist dann so eine Firma und deren IT-Netz, ja, deren internen IT-Netz ist sozusagen so deren Realm, dass sie so, glaube ich, gefühlt total unter Kontrolle haben.
Mhm.
Und ich sag mal so, jegliche Form von Bring Your Own Device oder Homeoffice oder so ist halt für die der totale Kontrollverlust, so, ne? Und ich glaube, wenn du dann so ein Sys-Admin bist in so einer Firma und dann kommt Corona und plötzlich sollen alle Homeoffice machen, dann, und du musst jetzt für alle ein VPN einrichten und keine Ahnung was und du weißt nicht, welche Art von Computer mit welcher Konfiguration da plötzlich auf deine Netzwerke zugreift, so, ey, das muss, glaube ich, ganz schrecklich sein
für dich. Ich habe zu IT-Administratoren im Allgemeinen keinen Hass. Wo ich sagen muss, wo es eigentlich sehr, 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 sehr gut funktioniert hat, war bei Facebook. Das war ein sehr, sehr offenes System. Hier mal für ein halbes Jahr bei einer Firma gearbeitet, wo das dann so, da durften dann iPhones durften nicht ins firmeninterne Netzwerk, weil sie nicht sicher genug waren. Und
nee, ist klar.
Und aufs
Nur Windows XP, das ist auf jeden Fall.
Ja, nee, Telefone generell nicht. Telefone waren generell nicht sicher genug. Macs war okay, das war kein Problem und Windows war auch kein Problem. Und du konntest auf deine Mails nur per VPN zugreifen. Der intern die Mail-Kommunikation, also die gesamte, alle internen Server, sobald du einmal im VPN drin warst, war alles nicht mehr verschlüsselt. Das war irgendwie so eine Philosophie. Frage, ich weiß nicht, dass man Man-in-the-Middle-Attack vereinfachen will, oder ich habe keine Ahnung. wo ich ja so nach allem, was ich weiß, jedes Sicherheitskonzept darauf basiert, also jedes halbwegs moderne, gehe davon aus, dass die schon drin sind. Also so dieses, hab eine Firewall nach außen und probier die abzudichten, sondern einfach und zum Beispiel Google, glaube ich, die machen das, die wollen jetzt gerade VPNs, wenn ich das richtig verstanden habe, komplett abschaffen, weil die wollen einfach eine Infrastruktur schaffen, die so sicher ist, dass sie auch ohne VPNs auskommt. Weil so nach dem Motto, durch unser VPN kommt eh irgendwer durch und dann sind sie drinne und dann müssen wir es eh so absichern, als ob wir draußen wären und dann können wir auch gleich das VPN uns schenken.
Und dieses Compartmentalizing, also dass du sozusagen verschiedene sozusagen Sicherheitsregionen schaffst, die halt voneinander abgekoppelt sind, sodass du halt von einem Punkt Entry Point nicht sofort in den nächsten springen kannst und so.
Ich glaube nicht. Ich glaube, was die tatsächlich machen, ist halt einfach dafür zu sorgen, dass du die Verbindung, also ein VPN brauchst du ja eigentlich nur, weil oder in erster Linie nur, weil weil eine Verbindung, weil du davon ausgehst, dass eine Verbindung, also weil du eine unsichere Verbindung machen willst und darum brauchst du eine sichere Verbindung außen drum.
Genau, also VPN ist doch im Endeffekt, du machst eigentlich einen großen Trusted-Bereich. Ja?
Genau,
also,
du machst einen großen, ne? Trusted-Bereich und der ist komplett verschlüsselt und alles was und dadurch.
Aber innerhalb des Trusted-Bereichs ist halt alles offen eigentlich, mehr oder weniger.
Naja, solltest du sicherlich eigentlich auch nicht machen, sondern solltest auch da schon nochmal HTTPS drin benutzen und so weiter und so fort. Aber machen dann halt viele nicht mehr, weil sie halt davon ausgehen, naja, jetzt sind wir eben VPN drin. Und darum finde ich halt die Logik zu sagen, dann machen wir das VPN aus und weg, damit die Leute innen nicht schlampig werden. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Und bei denen war es halt das genaue Gegenteil. Und dann mussten jetzt aber die Leute natürlich irgendwie ihre ganzen E-Mails dann doch auf ihren iPhones lesen können, weil ansonsten drehen ja die ganzen Chefs durch, wenn sie ihre Mails nicht auf dem iPhone lesen können, sodass dann Exchange nicht von außen erreichbar, außer du kamst mit einem iPhone. Und oder mit einem Android halt, also mit einem Mobiltelefon, dann warst du plötzlich wieder drin. Und das waren so byzantine, bekloppten Regeln, die halt sich irgendwann mal jemand ausgedacht hatte und die...
Das ist halt so organisch, wie sowas halt wächst.
Halt. Ja, aber halt auch mit diesem...
Du machst eine Regel und es ist alles total kohärent, ein super kohärentes System und dann kommt der Erste, der eine Ausnahme will, dann kommt der Zweite, der eine Ausnahme will und dann hast du halt irgendwann deinen Regelkatalog mit Ausnahmen und dann ist alles wieder byzantinisch, ja.
Also am schlimmsten finde ich ja immer bei solchen Regeln, wenn die mal von jemand etabliert worden sind, der nicht mehr in der Firma ist.
Ja, und man weiß mal gar nicht mehr, warum diese überhaupt existiert, die Regel.
Das ist, niemand weiß, wer diese Regel jemand, niemand weiß, warum sie existiert, aber sie könnte ja wichtig sein, darum darf man sie nicht anfassen, niemand weiß, und ich neige dazu, dass ich bei solchen Firmen dann anfange zu fragen, sag mal, wen kann ich denn da fragen nach dieser, warum das so ist, wenn ich irgendeine Regel schaffe.
Du kennst dieses Affenexperiment, ne?
Ja, genau.
Wo sie diese Affen da im Käfig haben und dann haben sie halt so ein
genau die gleiche so Geschichte
Hebel.
Hat mir jemand anders erzählt, als ich ihm das gesagt habe. Ja, genau, ein Hebel, ja, erzähl weiter.
Da haben sie so einen Hebel und wenn man diesen Hebel drückt, dann geht halt die Sprinkleranlage los.
Genau.
Und die Affen werden alle nass.
Genau.
So, ja. Und das macht natürlich, also die packen diese Affen da rein, so eine Gruppe von Affen, vielleicht ja 5 Affen oder sowas. Und dann geht halt so ein Affe hin und drückt diesen Hebel und dann geht die Sprinkleranlage los und so. Das macht ein zweiter Affe auch nochmal. Und ein dritter Affe will gerade den Hebel holen, dann kommen die anderen und halten ihn zurück und sagen, sehr
ey, verprügelt den, genau.
Das machst du hier mal nicht, ne? Und setzen einfach mal die Regel durch, dieser Hebel wird hier nicht gezogen. Ne?
Genau.
Und dann tauschen sie aber diese Affen aus und zwar
nach und nach.
Immer nur ein nach dem anderen so, ja. Und immer will natürlich, der neue Affe will, guckt dann immer den Hebel und will mal an diesem Hebel ziehen und die anderen gehen dann hin und greifen den und nee, dieser Hebel wird nicht gedrückt. Und dann tauschen sie die aber einfach alle mal aus, sodass halt tatsächlich alle Affen irgendwann in diesem Käfig gar nicht wissen, was passiert, wenn dieser Hebel ist. Aber trotzdem wird die Regel, dieser Hebel wird nicht gezogen, wird mit Vehemenz durchgezogen.
Genau, genau.
Und
das ist für mein Team.
Ja, das ist, ja, beziehungsweise Das ist das, was man im Endeffekt Struktur nennt. Ne? Also
ja.
Das ist das, was man Gesellschaftsstruktur nennt. Struktur im Luhmannschen Sinne Erwartungserwartung, also das heißt eine Erwartung, die von anderen erwartet wird. Und das ist dann halt einfach, diesen Hebel drückt man nicht. Und das ist dann auch egal, was diese Erwartungserwartung ausgelöst hat ursprünglich. Sobald diese Erwartung selbst wieder erwartet wird, wird sie erwartet.
Ja, genau. Und das ist dann, das sind dann halt so Dinge, das sind halt so Sachen, die von denen niemand weiß, also wo sich, du hast Situationen, wo du in einer Runde sitzt mit Leuten, die alle diese Regel scheiße finden und sagen würden, ja, nee, diese Regel ist total beschissen. Die sollten wir abschaffen. Aber sie trotzdem niemand abschafft, weil die Person, die diese Regel eingeführt hat, nicht mehr da ist. Das finde ich.
Also nur er hätte die Legitimität, sozusagen, die Legitimation zu sagen, okay, wir brauchen diese Regel nicht mehr.
Wenn du diese Person findest, die eine Regel eingeführt hast und die überzeugen kannst, dass das eine dumme, oder guck mal, lass uns das doch besser so machen, dann funktioniert es besser. Dann sagt die, okay, ja, du hast recht, wir ändern die Regel. Und das ist dann so, das mag dann immer noch eine Menge Arbeit sein und so weiter und so fort, aber dann hast du einen Punkt gefunden, wo du einen Ansprechpartner hast, mit dem du Dinge bewegen kannst. Aber wenn niemand weiß, wer diese Regel jemals eingeführt hat, dann kannst du sie nie wieder ändern. Weil dann findest du nie wieder jemand, der die Autorität hat, sie zu ändern.
Ja, und das Problem ist halt auch, ich glaube, so einmal eingeführte Regeln haben einfach so eine Persistenz, die auch unabhängig von der Autorität der Person einfach sozusagen aus der Autorität, das haben wir schon immer so gemacht.
Ja, ja.
Einfach so weiter existiert.
Das ist also der Grund, warum man solche
diesen Sicherheitstheater, ne, so am Flughafen, dieses ganze Quatsch mit irgendwie Flüssigkeiten abgeben,
ja, ja,
und Schuhe ausziehen und was da, und diese ganzen Quatsch, den man sich da mal ausgedacht hat noch am 11. September, der ist für alle ganz offensichtlich ersichtlich, ja.
Mhm.
Völliger Bullshit. Oder zum Beispiel das Telefon ausschalten beim Flug oder so ein Scheiß. Das sind alles so Regeln, die sind einfach völlig ersichtlich Bullshit, ja.
Ja, ja.
Everybody can see. Aber ich glaube, es ist einfach wahnsinnig kompliziert, diese Regeln wieder aus dem Verkehr zu ziehen.
Na, ich finde, man sieht ja auch, wie solche Regeln entstehen, gerade bei den ganzen Corona-Regeln. Da kommen ja gerade solche Regeln und diese Regeln machen ja in vielen Fällen einfach keinen Sinn. Also zum Beispiel, was ein schönes Beispiel, was ich immer finde, dass Handwerker, die zusammenarbeiten, sollen eine Maske tragen, aber wenn sie dann gemeinsam im Auto zurückfahren, dann dürfen sie keine Maske mehr tragen, weil der Fahrer eines Automobils darf keine Maske tragen während der Fahrt. Also die gleiche Person, neben der ich den ganzen Tag bei der Arbeit eine Maske tragen muss, sobald ich mit der im Auto nach Hause fahre, darf ich nicht mehr eine Maske
tragen. Zusammen Auto fahren ist natürlich auch irgendwie, finde ich, auch eine interessante, ich glaube auch eine ziemlich hohe Ansteckungsgefahr wahrscheinlich.
Ja, ja, klar, aber andererseits, wenn die Leute halt den ganzen Tag zusammengearbeitet, also ich verstehe auch die Leute, die dann irgendwie sagen, naja, wir haben jetzt hier 8 Stunden zusammen auf einer Baustelle zum Beispiel geackert und dann haben die da halt ihren einen Lieferwagen, was sollen sie machen? Sollen sie dann alle mit einer Privatkarre ankommen? Das ist schwer, das hinzukriegen, dass es Sinn macht. Aber bei Firmen-IT, ich denke auch immer, also zum einen, darum muss man anfangen, diese Regeln in Frage zu stellen und zurückzufahren und zu brechen, solange es noch geht. Weil ansonsten sind sie für die Ewigkeit festgefahren. Und das Zweite ist, dass halt gerade so bei Firmen-IT, die neigt dazu, alles zu verbieten, weil Dinge erlauben macht Arbeit und es dankt einem auch niemand. Also es ist jetzt ja nicht so, dass du dann irgendwie, hey, du hast hier so und so viele Sachen erlaubt, sondern das Einzige, was passiert ist, dass wenn du mal was zu viel erlaubt hast, dass du eins auf den Deckel kriegst. Und was in der Praxis dann dazu führt, dass die Mitarbeiter, dass man die Mitarbeiter arbeitsunfähig verbietet, und sie dann nur arbeiten können, indem sie die Regeln brechen. Und wenn das auffliegt, dann, die haben ja die Regeln gesprochen. Habe ich ihnen von vornherein gesagt. Also das ist so ein ganz klassisches Ding, dass du irgendwie nicht mit einem USB-Stick irgendwie, also so, hey, ich muss mal hier eine große Menge Daten von mir zu diesem Arbeitsplatz da kriegen. Was weiß ich, ein Video oder sowas. Das ist halt wichtig für die Arbeit.
Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass die ganzen Corona-Maßnahmen jetzt irgendwie auch alle relativ schnell wieder auf den Prüfstand gestellt werden, damit die sich bloß nicht einbürgern.
Ja, ja,
Überweis, dass die überhaupt irgendwie einen Effekt haben. Und Ja, ich bin da auch so ein bisschen relaxter jetzt, denke mir, gut, dass ausprobiert wird, was jetzt wirklich von Relevanz ist und
Ja.
nicht. So. Und ganz offensichtlich, ich glaube, der Lockdown, der war in dem Moment richtig als politische Entscheidung, ne? Also ich bin da der Meinung, dass man das auf jeden Fall machen musste, auch einfach, weil man so wahnsinnig wenig wusste zu dem Zeitpunkt. Aber ich bin auch dafür zu sagen, okay, ja, lasst uns hier vorsichtig aufmachen. Ich bin immer noch, ich glaube, ich wäre vorsichtiger, als wie momentan da agiert wird in der Politik, also beispielsweise Restaurants wieder aufzumachen.
Ja.
Da habe ich schon ein bisschen, denke ich mir, pff, also das ist jetzt nun wirklich eine bewiesene mögliche Ansteckungsquelle. In manchen Ländern wollen die jetzt sogar die Kneipen wieder aufmachen. Und ganz ehrlich, da Kneipen, Clubs und so weiter und so fort, das ist wirklich das allerletzte, was ich aufmachen würde.
Ja.
Und Restaurants würde ich aufmachen, aber nur die Außenbereiche. Warum sagt man nicht, okay, pass auf, Leute, wenn ihr Außenbereiche habt, dann könnt ihr die wieder bewirtschaften, aber drin dürfen die Leute gerne nochmal zur Toilette gehen, aber nicht sich darin länger aufhalten. So. Also das ist.
Zumindest jetzt erstmal, solange der Sommer noch so ist oder sowas. Ja. Ja.
Ja. Ja. Also solche Sachen irgendwie, die würden doch Sinn machen. Und ich meine, wir wissen eigentlich jetzt mittlerweile genug von gefährlichen Situationen, wo man sehr, sehr gezielte Maßnahmen machen kann, die zumindest die Wahrscheinlichkeit von Superspreading-Events reduzieren. Naja.
Ja, also das ist, also das finde ich auch. Also ich finde eben nach wie vor, man sollte mal probieren, so Großraumbüros, also Incentives schaffen für Unternehmen oder halt zwar auch Gesetze schaffen für Unternehmen, mehr Homeoffice anzubieten.
Großraumbüros mit entsprechenden Klimaanlagen auszustatten, das fände ich
Ja.
zum Beispiel auch eine gute Geschichte, zu
Ja.
sagen, okay, ihr wollt hier Leute zusammenpferchen in einem Büro, dann sorgt doch mal für eine gute Belüftung. Auch vor allem so Sachen wie Altersheime, ne? Altersheime mit oder irgendwie sonstige Häuser sind sowieso mit guter Belüftung ausgestattet. Einfach, ich glaube, das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass Krankenhäuser eine bestimmte Belüftungsanlage haben müssen mit einem bestimmten Standard. Einfach sagen, okay, pass mal auf, das muss jetzt einfach auch für Altenheime gelten und für Pflegeheime und so weiter
Ja.
und so fort, ja. Also das einfach mal das ausweiten. Ja, ich glaube, Schlachtbetriebe, die müssen wir ganz ehrlich erstmal einfach dicht machen. So. Genau.
Ja,
Call.
das finde ich jetzt irre, wie wir jetzt so nach und nach mitkriegen, dass es halt ein paar Leute trifft und dass es halt mal wieder die Ärmsten der Armen sind, die es trifft. Eben in den Schlachthäusern da arbeiten, ja. Ich meine, für mich jetzt in meinem Homeoffice, dass ich hier halbwegs sicher bin, das ist gar keine Frage mit meinem hochbezahlten Job. Aber jemand, der halt keine Möglichkeit hat, sich zu wehren, eben in einem Schlachthof oder sowas. Also das ist, dieses ganze System, das gehört eigentlich mal in Frage gestellt. Aber das traut sich halt keiner, weil dann würde der Schnitzel teurer werden. Aber das, also ich meine, ein bisschen was haben sie jetzt ja tatsächlich bewegt. In den USA ist ja das genaue Gegenteil. Da haben sie einfach die Schlachthöfe zu Essential Worker erklärt und jetzt müssen die halt aufmachen. Was halt im Zweifelsfall nur dazu führt, dass es irgendwann mal, wenn es passiert, dann komplett zusammenbricht. Also, dass sie dann echte Engpässe haben werden für Fleischversorgung. Aber ja, das ist noch, da wird es bestimmt noch so ein paar Bereiche geben, wo wir feststellen, ah, das sind solche Superspreader-Bereiche. Und ich befürchte oder ich gehe fest davon aus, dass es eher Jobs sind, die nicht so gut bezahlt sein werden und wo man die Leute leichter ausbeuten kann. Bist noch da?
Ja, ich bin noch da. Eine andere Sache ist tatsächlich, worüber ich momentan auch viel nachdenke, ist halt tatsächlich diese ganze Post. Also wir müssen jetzt sozusagen jetzt auch über Post-Corona nachdenken, weil momentan auch ganz viele Weichen gestellt werden für Post-Corona. Also beispielsweise in dieser ganzen politischen Debatte, die momentan stattfindet, darum, welche Hilfsgelder jetzt für wen ausgeschüttet werden. Da werden Weichen gestellt, ne? Also jetzt haben wir ja gerade diese Debatte, also dass Lufthansa was sollen die kriegen? Ich glaube, 9 Milliarden Euro.
Ja, ja.
Bei einem Unternehmenswert von 3,5 Milliarden Euro.
Okay.
Also sie kriegen das Dreifache ihres Unternehmenswerts einfach mal in den Arsch gestopft. Einfach weil die um jeden Preis Lufthansa erhalten wollen.
Ja.
In der Struktur, in der sie momentan existieren. Und ich
ja.
glaube, man, es gibt ein paar Überlegungen, die ich nachvollziehen kann bei der ganzen Geschichte. Auch übrigens auch bei der Autoindustrie. Ich glaube, so sehr man jetzt für Klimaschutz und so weiter und so fort ist, die Autoindustrie von heute auf morgen einfach mal vor die Wand fahren lassen, wäre ein Desaster für Deutschland und für die Wirtschaft hier und für...
Too big to fail.
Genau. Aber natürlich sollte man auf keinen Fall solche Sachen ohne Auflagen machen und natürlich sollte man solche Sachen intelligent gestalten und zukunftssicher gestalten. Aber momentan sieht es so aus, als ob die Politiker einfach alles machen, was die Firmenbosse ihnen ins Buch diktieren, und das ist halt einfach grauenhaft.
Das ist halt auch eine Gelegenheit, ich meine, das ist halt auch eine Chance für Betrug. Und für so Dinge durchzudrücken, die man schon lange mal durchdrücken wollte. Das ist ja auch in den USA ist das ja auch so, wenn dann halt innerhalb von 2 Wochen oder einer Woche mal so ein 1 Billion Stimulus-Paket durchgeboxt wird, natürlich ist das eine unfassbare Gelegenheit für Lobbyisten, das sich da die Gesetze selber zu schreiben. Weil wer hat da schon die Zeit für? Und das sind halt diese Krisenzeiten. Man wünscht sich, dass sie dazu führen, dass das alle sagen, so, jetzt sind wir mal einen Zacken ehrlicher oder sowas. Aber natürlich passiert das nicht, sondern das ist halt für entsprechend interessierte Kreise, ist das jetzt genauso eine Gelegenheit, die eigenen Interessen durchzudrücken, wie es halt jede andere Gelegenheit auch ist. Und ja, also ich... Das ist, wenn du es in normalen Zeiten nicht schaffst, die Autoindustrie doch dazu bewegen, vielleicht mal nicht ganz so scheiße Autos zu bauen, dann wirst du es in diesen Zeiten jetzt auch nicht hinkriegen. Also es ist, du würdest es schaffen, wenn der Wille dafür da wäre. Aber der Wille fehlt halt genauso, wie er sonst auch fehlt.
Du könntest auf definitiv, sag ich mal, Auflagen machen, ne?
Ja, das hättest du auch vorher mal schon machen. Du brauchst nicht Corona für, um Auflagen zu machen.
Ja, aber mit Corona hast du, sag ich mal, einen größeren Hebel, weil die ja wirklich davon abhängig sind, dass du die jetzt rettest, ne?
Ja, aber sie haben auch selber einen besseren Hebel, weil sie können sich auch besser hinstellen, können sagen, oh mein Gott, wir werden so viele Arbeitsplätze werden, und plötzlich ist es glaubwürdiger, dass so viele Arbeitsplätze draufgehen.
Ja, jedenfalls, ich fand, ich habe jetzt, bei Planet B habe ich jetzt einen Podcast gemacht mit der Lisa Badum, das ist ja. Die klimapolitische Sprecherin von den Grünen im Bundestag, und mit der habe ich halt genau über diese Fragen um Gesetzespakete geredet und um, welche Sachen jetzt gefördert werden sollten und wo man jetzt das Geld reinsteckt, und das ist ja im Endeffekt ist es ja gerade total die krasse Zukunftspolitik, weil jetzt gerade total nachhaltige Weichen gestellt werden für die zukünftige Ökonomie. Und sie kommt ursprünglich, dass sie aus einem Wahlkreis, der sehr, sehr krass, sag ich mal, eine Autoregion ist, ne? Mhm. Also die so, wo ganz, ganz viele Autozulieferer auch vor allem angesiedelt sind. Der Witz ist ja in der Struktur der Autoindustrie, dass wir die großen Namen haben, ne, irgendwie VW und BMW und Mercedes und Porsche und hast du nicht gesehen, aber dass die eigentlich im Zuge der letzten Jahre fast den größten Teil ihrer Autoproduktion eigentlich outgesourced haben, also an Zuliefererbetriebe, ne, also die wenigsten Teile, die in so einem Mercedes oder BMW oder wie auch immer drin sind, sind wirklich von den Herstellern selber hergestellt. Die Hersteller selber, die bauen ja in allererster Linie den Motor und am Ende sozusagen die Karosserie alles zusammen, ne? Mit den ganzen Teilen, die sie von den Zulieferern bekommen. Und Das heißt mit anderen Worten, eigentlich sind die großen Namen, ne, also die ganzen Automarken, sind in erster Linie Motorenbauer.
Ja. Yeah.
Also das eine Teil vom Auto, das man nicht mehr braucht in Zukunft. das ist sozusagen das, was momentan am prominentesten sozusagen gelabelt wird. Und im Endeffekt wäre es, glaube ich, schlau zu sagen, lass uns auf die großen Namen scheißen, weil das sind halt wirklich die Leute, die wirklich nur noch das eine Stück vom Auto produzieren, das wir in Zukunft nicht mehr brauchen werden, nämlich den Motor.
Ja. Yeah.
Und uns stattdessen
ja, und lieber auf die...
Ja klar, und die Marken, klar, der Markenname ist natürlich selber noch ganz, ganz viel wert, das ist na klar. Aber im Endeffekt müsste man sich darauf konzentrieren, auf die ganzen Zulieferer, weil die sind natürlich, deren Job wird nicht obsolet beim Elektroauto oder wie auch immer, ne? Also wer baut die Bremsanlage, wer baut die Wischanlage, die Autoelektronik, die hast du nicht gesehen. Also die ganzen, der ganze Quatsch, ja, der so ein Auto so vollständig macht, der wird ja auch weiterhin gebraucht. Und da sind die ja auch immer, da sind die deutschen Unternehmen immer noch sehr, sehr gut auch konkurrenzfähig, so allgemein. Und ich glaube, wir müssten wirklich so eine Strukturreform denken, die sich nicht von diesen großen Markennamen halt blenden lässt, sondern sich überlegt, was haben wir eigentlich an Kompetenz, was haben wir konkret an Kompetenz und Technologie im Land und was können wir daraus Zukunftsfähiges machen? Und ob die großen Autokonzerne jetzt damit mitmachen oder nicht, sollte uns eigentlich egal sein. Nicht ganz egal,
ja,
aber
ja,
halt,
klar.
Die sollten wir eher so unter ferner Liefen sehen. Weil auch ein Großteil, der größte Teil in der Autoindustrie arbeitet nicht bei den großen Firmen, sondern tatsächlich bei den Zulieferern.
Ja, das sagen ja. Das stimmt, das, ja, das ist eine spannende Frage. Also es ist ja, das sagen ja auch immer so alle, wenn so der Tesla-Autopilot, ja, ist ja im Wesentlichen nur ein Standardsystem von Bosch oder irgendwie sowas. Das ist halt irgendwie so ein, und es ist halt irgendeine Komponente und die stammt und da steckt natürlich in so einem Tesla, steckt natürlich genauso oder ähnlich viel Bosch drinne wie in einem VW oder einem Mercedes und das ist schon sehr, sehr viel.
Warum baut Bosch nicht einfach seine eigenen fucking Autos? Man wollte so eine Scheiße.
Und dass sie sich damit wahrscheinlich ihre Geschäfte, weil sie zum einen noch keine Benzinmotoren bauen können und auch doof
ja,
wären.
Die sollen ja auch keine Benzin.
Und auch doof wären, sich dieses Wissen jetzt noch aufzubauen. Das wissen sie wahrscheinlich auch.
Die sollen auch keine mit Benzinmotoren bauen.
Ja, das ist ja auch.
Das ist ja der Witz, was ich meine. Also ich meine, warum bauen sie nicht ein Elektroauto?
Ja, vielleicht, weil sie sich.
Bosch Elektroauto.
Weil sie sich nicht mit den ganzen Autoherstellern verderben wollen. Weil einige davon würden sicherlich abspringen, wenn du, das ist eine spannende Diskussion, die hatte ich neulich mit jemandem, dass wenn du irgendjemand dir einen Dienstleister einkaufst, in dem Fall ging es darum, wir so eine API und jemand stellt eine API zur Verfügung und die API, weil die selber die API nicht nutzen müssen, ist total scheiße. Und der hat dann gesagt, naja, eigentlich müsste man das machen, man müsste deren Geschäftsmodell kopieren, aber müsste diese API auch selber nutzen, weil dann wäre sie ganz gut. Dann würde man merken, wo sie scheiße ist und könnte diese Stellen verbessern. Und aber dann würde ich dich als Nutzer dieser API vielleicht gar nicht mal so gerne nutzen wollen, weil dann bist du ja nicht nur mein Lieferant, sondern bist du ja plötzlich auch mein Konkurrent. Und ich glaube, das ist für diese Autohersteller auch super wichtig, dass die Bosch weiterhin nehmen, nur unter der Bedingung, dass Bosch selber keine Autos baut.
Ja. Keine Ahnung.
Aber ja, das ist, aber ich verstehe auch nicht, ja, also ich verstehe nicht, woher diese Angst kommt. Und dass ja jetzt irgendwie diese riesen fetten Karren dann mitgefördert werden und sowas. Und warum man nicht jetzt einfach dann sagt, also ich find's ja genauso so traurig wie du. Also ich glaube, ich ich bin nicht so enttäuscht davon, also es ist für mich nicht ganz so überraschend, aber das heißt ja nicht, dass es nicht weniger enttäuschend wäre. Dass das halt so nach wie vor, jetzt könnte man noch einfach mal drauf setzen und sagen, okay, wir haben jetzt mal mitbekommen, dass shit gets real sometimes und wir ändern uns jetzt mal. Aber nee, werden sie nicht. Das ist, Das wird vielleicht das Traurigste am Corona sein, dass die Normalität viel zu schnell wieder eingekehrt ist.
War Normalität, mal ganz ohne Scheiß. Was meinst du, wie es jetzt weitergeht? Also so auch so wirtschaftlich kommt die große Krise, die große Depression. Wie geht das jetzt weiter?
Also vom Bauchgefühl her ist jetzt wirklich nichts begründbar, habe ich nicht das Gefühl, dass es zu einer großen Krise kommen wird, ehrlich gesagt. Also
von den Zahlen her sind wir schon in einer
großen Krise. Ja, wir sind mitten in einer großen Krise drin. Aber ich glaube, dass es irgendwie so das Gefühl, vielleicht ist es nur falscher Optimismus oder weil ich es mir nicht vorstellen kann oder sowas, aber für mich so rein vom Gefühl her habe ich das Gefühl, dass das nicht lange anhalten wird. Keine Ahnung. Der Eindruck ist ein bisschen dadurch, wir haben einen konkreten Anlass, warum es so ist. Und wenn dieser Anlass vorbei ist, dann wird es
zurückbouncen.
Na, bouncen wird es nicht. Aber es wird dann eine relativ schnelle Rückwärtsbewegung geben. Ich glaube auch, dass das, ich finde immer so Vergleiche mit der Wirtschaftsrezession so irgendwie in den 20ern und sowas, finde ich insofern falsch, weil das Niveau, von dem die runtergefallen sind, halt auch ein ganz anderes war. Also die sind halt, wir sind jetzt offen, selbst mit der schlimmsten Wirtschaftskrise, die wir jetzt gerade haben, sind wir zumindest hier in Europa auf ein Niveau zurückgefallen, wie wahrscheinlich irgendwie vielleicht irgendwie in den 90ern oder irgendwie sowas. Und das, was jetzt auch nicht per se schlecht war. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber also was ich jetzt einwenden würde, ne? Man kann ja eine Ökonomie nicht mehr, also gar nicht mehr als Nationalökonomie irgendwie verstehen.
Ja.
Insbesondere die Deutschen nicht. Wir sind ja wahnsinnig abhängig von Exporten. Und da sieht es halt momentan, also das heißt sozusagen vom Zustand der Rest der Welt. Also das heißt, nur weil wir jetzt einigermaßen gut mit der Corona-Krise jetzt einigermaßen gut, das ist auch wieder so eine Sache, das ist eine interessante Debatte auch, ne, irgendwie, was wir jetzt hier als gut bezeichnen, ne, irgendwie die,
ja, das
viele klar. Asiatische Länder schlagen sich den Kopf über den,
schlagen sich die, den Kopf die über Hände den Händen zusammen.
Die Hände über den Kopf zusammen, dass Deutschland irgendwie als
Musterschüler
von Corona gilt, so, ja, irgendwie was, so viele Tote, so viele Infizierte, ich sag mal so, es gibt halt auf jeden Fall eine ganze Menge Länder und vor allem auch im europäischen Ausland, aber auch zum Beispiel die USA oder wie auch immer, die halt echt wahnsinnig stärker getroffen sind und bei denen, sag ich mal, die Recovery auf jeden Fall nochmal krasser, langsamer vorangehend. Ich meine, alleine in den USA, wie viele Arbeitslose hat das jetzt produziert, das ist unfassbar, es ist jenseits of the charts, also so im wahrsten Sinne des Wortes. Und ganz ehrlich, ich sehe da auf jeden Fall so eine richtig krasse Delle innerhalb der Gesamtweltökonomie, die jetzt sozusagen in Deutschland erst noch spürbar wird.
Also ich meine jetzt übrigens nicht, dass es Europa relativ gut gehen wird dabei, weil wir von Corona relativ verschont geblieben sind. Überhaupt nicht. Ich glaube, was den Corona-Einbruch in den USA gerade so schlimm macht und den so schlimm macht, ist, dass sie kein Sozialsystem haben und dass darum die Arbeitslosenzahlen so explodiert sind. Und das hat weniger damit zu tun, dass sie so, also sie haben es auf, zuallererst einmal haben sie es, klar haben sie es verkackt, vernünftig darauf zu reagieren, auf dieses ganze Corona-Ding. Aber das nächste Ding ist halt, dass sie keinerlei Systeme in place haben, um die Leute dann halbwegs aufzufangen, wenn sie fallen und dass sie halt jetzt, dass sie halt durchbrechen. Und Das meinte ich mit, wir sind in Europa noch relativ wenig davon betroffen. Das ist, in Deutschland gibt es zumindest, habe ich das Gefühl, also es gibt jetzt Arbeitslosengeld und so Diskussion darüber, also so zum Beispiel diese Diskussion jetzt ist hier, dass Eltern so im Regen stehen gelassen werden und sowas, was natürlich eine Diskussion ist, an der ich mich gerne beteilige, aber in den USA findet diese Diskussion nicht mal statt. Also da ist wirklich so, so absolut undenkbar, dass irgendjemand Eltern irgendwie helfen könnte, nur weil jetzt die Zeiten scheiße sind oder sowas. Das ist, also das glaube ich ist das, aber also ich glaube, dass auf der einen Seite, also so dieses, ich glaube nicht, also selbst wenn Corona jetzt über Nacht weg wäre und wir feststellen würden, oh, alle, die jemals krank waren, sind wieder gesund, der Virus ist weg, aha, würde die Wirtschaft nicht einfach wieder so bonk wieder da sein, weil es sind Systeme zerstört worden und Leute sind gefeuert worden, Firmen sind pleite und die sind einfach weg. Und die werden auch wahrscheinlich nicht wiederkommen. Die werden ersetzt werden durch was anderes. Und ich finde das so irre, wie der Aktienmarkt gerade agiert. Also ich besitze ja noch Facebook-Aktien und darum habe ich die immer noch sehr gut im Auge. Und die waren mit Start von Corona, ich kann es ja mal sagen, also die sind dann im März am 15.03. Also die waren so bei $220 waren die so wert. Und die sind am 15.03. sind die durchgesaust bis auf $146. Also mal eben so ein mehr als ein Viertel ihres, ja deutlich mehr, fast ein Drittel ihres Werts verloren. So pum, innerhalb von 2-3 Wochen, was natürlich dann auch bitter ist, wenn man es als Idiot, der ich bin, verpeilt hat, seine Aktien zu diversifizieren. So, und jetzt ist es aber so, dass die seitdem gestiegen sind und jetzt sind sie auf $235.
Also, all-time high. Ich würde auch sagen, Tech ist ja auch irgendwie langsam.
Aber das ist nicht nur, der gesamte Nasdaq steht so gut da wie noch nie.
Ja.
Und das mitten in der krassesten Krise. Und ich habe keine.
Aber Tech ist eine der wenigen.
Also Nasdaq ist ja nicht.
Ist
das nur der Nasdaq? Ist das nur der Tech? Aber der Wirtschaft geht das generell, der amerikanischen, zumindest rein von ihrem Aktienwert her.
Na, du musst auf den Dow Jones gucken.
Ja, wir können ja mal auf den Dow Jones gucken. Genau. Ich glaube nämlich, das war der Dow Jones, der tatsächlich so gut dasteht.
Der steht nicht gut da. Dow Jones.
Dow Jones Index. Naja, er steht jetzt bei 25.000 Punkten. Das ist jetzt nicht geil. Ja, mal gucken, wann. Ja, muss man schon ein bisschen zurückgehen. Aber.
6 Monate, doch, also pass auf, also vor 6 Monaten war er bei 29.000. Jetzt ist er bei 24.000.
Der steht jetzt ungefähr da, wo er. Wo er kurz vor 2018 stand.
Nee, also so Februar, ne? Also pass auf. Wir haben jetzt hier, also komm, man kann es, mach mal 6 Monats-Ansicht. Ja, da hast du wirklich, siehst du dann so wirklich so Februar, 7. Februar und dann ab 20. Februar geht es so richtig runter.
Ja, ja.
Also bis
und jetzt hat sich wieder
am 23. März war so der Tiefpunkt bei 18.500. Und so langsam ist er so bei 24.000. Aber das heißt, mit anderen Worten, das sind immer noch eine ganze Menge wenig.
Ja, aber weniger. Der stand hier am 16.12.2018, warum auch immer, stand er niedriger, deutlich niedriger. Und das erste Mal überhaupt, dass er auf dem Wert war, auf dem er jetzt ist, das war irgendwie so am irgendwann im Dezember 2017. Also da ist eine Menge Sachen kaputt gegangen. Der hat ordentlich an Wert verloren. Aber der hat jetzt nicht, oh my God, what a recession, an Wert verloren, sondern er hat sehr viel an Wert verloren und hat sich relativ schnell wieder deutlich erholt. Und ich weiß überhaupt nicht, ob das berechtigt ist, weil das ist ja so, das ist ja auch immer nur so Börsenmarkt, Börse ist ja auch reines Bauchgefühl. Und vielleicht sind die Leute, die da investieren, einfach optimistische Idioten und die keine Ahnung haben, was wirklich da draußen passiert. Und im Oktober geht's dann wieder ganz nach unten oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Also ich sage jetzt nicht, dass das automatisch irgendwas Gutes ist. Aber du hast auf der einen Seite, hast du gerade in den USA diese historisch nie auch nur ansatzweise, also die Arbeitslosenzahlen sind innerhalb von einer Woche so stark gesunken wie noch nie vorher in der Geschichte der USA. Und seitdem sind sie diverse Male nicht ganz so schlimm gefallen, aber sie sind immer noch, es werden in den USA jede Woche mehr Leute arbeitslos als in der gesamten Geschichte vorher prä-Corona. Und obwohl sie nur noch, also obwohl sie schon deutlich besser geworden sind. Also die Zahl der Leute, die gerade arbeitslos wird in den
USA. Extrem hohe Fluktuation, ja.
Nein, nicht nur eine hohe Fluktuation, sondern es ist, da brechen auch gerade Existenzen weg. Und zwar Leute, die plötzlich ihre Miete nicht mehr zahlen können, Leute, die nicht mehr einkaufen können, Leute, die halt, ich meine, so diese Videos, die man so sieht von irgendwelchen Schlangen vor irgendwelchen Lebensmittelspenden abholen kann und sowas, kennen sonst gigantische Ausmaße. Das sind Zustände von Leid. Also ich meine, das sind Leute, die sich Essen holen müssen, um Essen zu haben. Die keine Lebensmittel sich mehr leisten können. Das ist ein Zustand, den hoffentlich sich die allermeisten Leute in Deutschland nicht mal vorstellen können. Und das ist, das auf der einen Seite zu sehen, diese wirkliche Armut und diesen Leid, und auf der anderen Seite finde ich, ist da, dass die Börse mal hier um 20% wegknackt, einen krassen Widerspruch. Und
ja, ist interessant, ja. Ich weiß auch nichts, also klar, aber
und das jetzt, also, und von den ganzen Kneipen, die jetzt, oder von den Geschäften, die jetzt dicht machen werden, bei uns hier auf der Prenzlauer Allee, da ist so ein Reisebüro, was, die haben halt eine etwas verzweifelte Botschaft irgendwie in ihre Scheiben dran gehängt, wo ich ja so ein bisschen, also so auf der einen Seite, scheiß Situation, ohne jede Frage. Auf der anderen Seite habe ich mich schon lange gefragt, wer geht eigentlich noch in Reisebüros, aber offensichtlich gab es bisher noch einen Markt. Aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Und wenn die pleite sind, dann wird da auch wahrscheinlich kein Reisebüro mehr hinkommen. Also es wird mich zumindest sehr, sehr überraschen. Sondern dann wird es einfach so sein, dass die haben sich bisher halt irgendwie noch über Wasser gehalten. Also es wird ein gigantischer Katalysator sein, Corona. Und das wird ja Amazon massiv stärken. Und
das tut es ja schon.
Ja, genau, tut es ja schon. Es wird halt bestimmte Tech-Firmen, aber auch nur bestimmte, nicht alle, sowas wie Netflix oder Amazon Prime Video, ist ja wieder Amazon, sowas wird es halt wahrscheinlich stärken und wahrscheinlich noch einige, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Und die werden dann halt eine Menge von diesen Geschäften ersetzen, die es
Einziges Tech-Unternehmen, das wirklich gelitten hat, glaube ich, durch Corona, ist Airbnb.
Ja, na, Uber dürfte auch nochmal nachgetreten
das
sein.
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, weil ich weiß es nicht, bei Airbnb, bei Uber bin ich mir nicht ganz sicher, bei Airbnb ist relativ offensichtlich, aber ansonsten, ja, also Tech gehört die Welt gerade, ne? Das ist echt krass, also Amazon super krass am Start, Zoom, na klar, wieso, der große Corona-Gewinner ist, glaube ich, Zoom. Aber auch alle anderen. Wobei, man muss sagen, ganz offensichtlich sind Werbeeinnahmen auch für Google und Facebook ziemlich zusammengebrochen. Also,
ich bin nicht mal so sicher, ehrlich zu sein.
Ich habe gerade ein Interview mit dem Pichai gesehen, der meinte, dass auf jeden Fall Google, also jetzt nicht irgendwie, das ist nicht existenziell bedroht oder sowas, aber auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall einen massiven Rückgang in Sachen Ads gesehen.
Also wahrscheinlich wird es das, was gerade Diana massenhaft festgestellt hat, ist halt, dass Restaurants und sowas in der Gegend plötzlich massiv auf werben. Und wo werben die? Die hängen entweder Flyer an die Tür, das machen bei uns einige hier, so, hey, wir liefern auch, oder die packen schalten Instagram-Ads. Weil wenn die Leute nicht rauskommen, wie willst du als lokales Unternehmen Leute noch erreichen? Außer über Instagram und Facebook und vielleicht Google-Werbung.
Ja.
Und das ist auch so einer dieser Katalysatoren, weil das habe ich nämlich schon lange, so als ich noch bei Facebook gearbeitet habe, dass Facebook ist halt ein Unternehmen, was, klar, das eignet sich sehr gut für große Unternehmen, um da zu werben, aber es eignet sich eben gerade für kleinere Unternehmen, die halt eine Zielgruppe, die sagen, wir wollen nur in der Region oder wir wollen nur an Leute werben, die mittags in dieser Region sind oder sowas. Für die könnte das was sein und für die könnte... Das könnte jetzt sein, wenn die dann danach feststellen, ha, das hat ganz gut funktioniert, das machen wir mal vielleicht mal weiterhin. Also ja.
Ganz ehrlich, ganz ohne Scheiß, ich muss sagen, Facebook und vor allem auch Instagram-Werbung funktioniert bei mir immer schlechter, weil dieses Dropshipping, irgendwie dieses ganze Werbung-Geschäftsmodell irgendwie für mich unseriös gemacht hat. Also kennst du dieses Dropshipping, ja, ne?
Ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst, um ehrlich zu sein.
Also, es hat sich in den letzten Jahren ein Geschäftsmodell etabliert, vor allem hier in Deutschland und in anderen, auch in den USA und so weiter und so fort, das nennt sich Dropshipping. Die machen im Endeffekt nichts anderes, als dass sie ein Shop-System aufbauen, das im Endeffekt nichts anderes ist als eine Weiterreichung an API-Schnittstellen auf Alibaba, beziehungsweise Taobao, ne? Also Alibabas eBay-artige oder Marketplace-artige Geschichte. Die nehmen sich halt einfach irgendwelche Produkte von Taobao und machen dann halt so fancy Werbung dafür, irgendwie, keine Ahnung, einen Rucksack, dies, das oder irgendwelche Gimmicks und so weiter und so fort. Und im Endeffekt machen die dann nichts anderes, als dass sie so ein Shop-System halt installieren, wo du dann halt sozusagen und dann eben Instagram-Werbung machen.
Ach so,
oder,
ja, ja, klar.
Oder Facebook-Werbung. Und dann, wenn du darauf klickst, dann kommst du auf das Shop-System und dann kannst du dann halt für einen bestimmten Preis das Produkt dann halt kaufen. Und im Endeffekt macht es dann nichts anderes als halt eine Shipping Order dann an Taobao weiterzuleiten, die das Ding dann halt losschickt und die ziehen dann einfach mal Arbitrage von, keine Ahnung, 30-40% ein.
Gerne mal mehr. Also,
ja, also oder teilweise doppelte oder dreifache Preise, ja, ja, oder wie auch immer. Und im Endeffekt gibt es halt mittlerweile tausende von Firmen, die genau das machen,
ja,
und
ja,
nur das, ja. Und es ist halt einfach, ja, keine Ahnung.
Ja, das stimmt. Das habe ich, also das,
Das ist wirklich das Geschäftsmodell mittlerweile für Facebook und YouTube-Werbung. Ja, also ich sehe das halt ständig, ne? Also
bei YouTube sehe ich keine Werbung, weil ich für YouTube halt bezahle und darum sehe ich auf YouTube glücklicherweise keine Werbung mehr, schon seit einiger Zeit.
Aber Instagram auch ganz viel, ganz Instagram.
Ja, kann ja durchaus sein. Aber es hängt ja immer davon, also das ist, also ich kenne das, ich kenne diese Werbeform. Ich habe die nie so als so schlimm erlebt, weil, also ich weiß
ist
noch.
Ist ja auch nicht schlimm insofern, dass sie machen ja auch nichts Falsches, also sie, ne, sie ist, im Endeffekt ist es halt nur. Ist schon so eine Abzocke auf so eine Art. Aber
ja, es ist halt das, was Händler machen, ne? Ich meine, die im Wesentlichen Produkte besser verfügbar zu machen. Ein Händler um die Ecke gibt dir halt auch das gleiche Produkt, was du auch woanders bei Metro einkaufen könntest, aber kriegst du halt billiger, weil es halt ein bisschen mehr convenient ist. Und ich habe das halt dann schon vorher, also ich habe das schon vorher gemacht. Ich habe dann, wenn ich so ein Produkt entdeckt habe, was mich tatsächlich interessiert habe, bei Facebook, dann habe ich so öfters mal so was weiß ich was, eine iPhone-Hülle oder so, dann habe ich so, ha, das sieht spannend aus, ich guck mal, ob ich die auf AliExpress finde. Und
genau, AliExpress, genau.
Genau, und dann habe ich das einfach direkt bei AliExpress gekauft. Und was mir dann immer so ein bisschen so ein gutes Gefühl gegeben hat, ha, anstatt jetzt, und daher weiß ich nämlich, was die Dinger da kosten und was sie dann bei AliExpress kosten, und dass das halt dann Produkte sind, die mir teilweise vorher so irgendwie für 20-30 Dollar probiert haben anzudrehen und die ich dann für $2 gekauft habe. Also ja, die locker das Zehnfache genommen haben von dem, was drauf ist. Was ich, ja, also es ist jetzt nichts, womit ich mein Geld verdienen möchte, aber es ist jetzt auch nichts unehrenhaft. Naja, unehrenhaft. Ist jetzt,
ja, es ist halt schon so ein Scheme, ne?
Ja, ja,
man
klar.
Man muss schon sagen, es ist halt, das ist nicht wirklich. Das ist nicht jemand, der jetzt irgendwie ein uniques Angebot macht, sondern es ist
ganz
halt
im Gegenteil.
So ein Scheme. Es ist ein Scheme.
Ja, aber es ist halt auch Werbung für Produkte zu, also ein Markt für Produkte zu finden, ist ja durchaus Teil des Geschäfts. Und ein wichtiger Teil dieser ganzen Kette, dass man Leute findet, die bereit sind, dieses Produkt zu kaufen. Und wenn man die eben geschickter anspricht, dafür dann im Zweifelsfall, ich weiß nicht, ob es gleich das Zehnfache sein muss, aber deutlich höhere Preise zu nehmen, finde ich absolut legitim. Also zum Beispiel, was ich jetzt gerade total vermisse, ist ein solider Maskenanbieter. Und ich möchte halt gerne mir Gesichts... Und ich habe jetzt einmal auf einen Ratschlag gehört von jemandem und war sehr enttäuscht. Und ich habe halt, wir haben halt diese selbstgenähten Masken und die sind halt nur so mittel. Und ich hätte jetzt gerne mal, und inzwischen gibt es glaube ich auch, und einfach eine schöne Maske, die was taugt und die auch ganz gut ist und so. Und das ist halt im Internet total schwer, weil die Leute, die behaupten, dir gute Masken verkaufen zu können, sind über Nacht aus dem Boden geschossen. Aber Leute, die tatsächlich Masken liefern können und die dann auch was vernünftig taugen und ein Leistungsverhältnis haben, ist nicht so leicht. Und da wäre eine Masken, also ich frage mich, warum da nicht irgendwie sowas wie hier, wie heißen sie nicht, früher hatten sie C&A gehießen, wie heißt denn diese Kette mit den billigen Klamotten, mit den, egal, halt irgend so ein Laden, der so deren Image hat für ja
Benetton.
Das
Benetton, aber ich bin doch so Kind der 90er wahrscheinlich, ne?
Nee, ich meine nicht Benetton hier, diese Kette, jetzt komme ich nicht auf den fucking Namen. Ah!
Ich glaube, ich weiß, du meinst diese schwedische Kette, ne?
Ja, H&M.
H&M. Genau, ja, ja.
Genau, also so H&M könnte Masken verkaufen, weil so, ja, okay, ich brauche jetzt mal eine Maske. Ich weiß, da ist es, denen ist ihr Name zu gut, um jetzt totalen Scheiß zu verkaufen. Und aber da wäre ich auch jetzt muss ich nicht irgendwie 20 Euro für eine blöde Maske hinlegen, die 1,50 Euro in der Produktion gekostet hat. Weil ich habe eine Freundin von uns, ist Schneiderin, und die hat erzählt, dass die Leute tatsächlich echt Asche machen, so in der Schneider-Community mit selbstgenähten Masken. Dass sie sich, dürfte jetzt wahrscheinlich auch schon wieder vorbei sein, die Zeit, aber das war halt eine Zeit lang, war das so ein richtiger Markt, der da entstanden ist, und sie war ein bisschen enttäuscht, weil sie sich um die Kinder kümmern musste und dafür keine Zeit hatte, sich darum zu kümmern. Die haben damit echt Asche gemacht, dass sie halt dann irgendwie Masken für 20 Euro das Stück verkauft haben oder sowas. Und denen hätte ich sie auch gegönnt, wenn sie was taugen, aber ja. Und das ist halt sowas, wo es halt, da vertraue ich AliExpress oder so nicht, weil das, da weiß ich halt, das brauche ich nicht irgendwie in 3 Monaten, sondern das brauche ich jetzt. Und die soll halt auch halbwegs was taugen. Und ja, naja. Ja, aber keine Ahnung. Da finde ich halt so diese Diskonnektivität zwischen den Arbeitslosenzahlen, zumindest in den USA, und dem, was man so das Gefühl hat, was gerade rumgeht, und der Realität und auf der anderen Seite der, nicht der Realität, sondern den Zahlen an der Börse, die halt so, ja, war nicht geil, aber beziehungsweise im Tech-Markt sogar, ja, alles geil. Jetzt, wo er Facebook noch angekündigt hat, dass sie komplett auf Remote gehen oder fast komplett auf Remote gehen, das wird ja auch nochmal eine spannende Herausforderung.
Ja, das ist auch krass, ne, ja. Habe ich auch gelesen. Ja, überhaupt viel wird sich ändern. Ich fand ganz interessant, sag ich mal so, aus so einer weltwirtschaftlichen Sicht heraus, dieser ganze Ölpreis-Debatte, hast du ja.
Ja.
Dass der Ölpreis irgendwie teilweise negativ war. Das fand ich so krass.
Also ja.
Leute mit Geld bekommen hätten, bekommen haben oder bekommen hätten, weiß ich nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall um Öl abzuholen, weil zu viel Öl produziert wurde. Und ich fand diese, ich finde das interessant, also der Ölpreis ist ja, jetzt mal so historisch gesehen, eine Angelegenheit, die weit über rein ökonomische Belange hinausgeht. Der Ölpreis war oder ist, weiß nicht, ob das immer noch so krass ist, aber auf jeden Fall war es ganz lange für das gesamte 21. Jahrhundert eigentlich, für das gesamte 20. Jahrhundert war es eigentlich sozusagen so eine ganz krasse geopolitische Komponente. Mhm. Ne? Das hat letztens in dem Podcast Micromobility war das sehr schön besprochen worden. Also wie im Endeffekt die Erfindung des Motors oder beziehungsweise die Motoren insgesamt sozusagen die wesentliche geopolitische Strategie war. Also der Erste Weltkrieg, aber vor allem auch der Zweite Weltkrieg wurde in erster Linie entschieden dadurch, wer die meisten Motoren bauen konnte. Und das war am Ende des Tages halt im Zweiten Weltkrieg die USA, die konnten die meisten Motoren bauen. Ne? Also Motorenbau war nicht nur einfach ein wirtschaftlicher Punkt, sondern es war wirklich so die geostrategische Komponente, wer die meisten Motoren, nicht nur irgendwie Autoren, Panzermotoren, sondern auch Flugzeugmotoren und so weiter und so fort. Motoren regieren die Welt sozusagen, ja. Und dementsprechend war halt Öl, also das, was sozusagen Motoren antreibt, war halt auch eine geopolitische Komponente. Und ganz, ganz lange war ja tatsächlich in den USA die wesentliche Doktrin der Versuch einer, sag ich mal, Energieunabhängigkeit. Unabhängigkeit vor allem vom Öl von anderen Ländern, Ölzulieferung von anderen Ländern. Es gab ja diesen Ölschock in den 60er, 70er Jahren, wo die, sag ich mal, die USA halt so ihre Vulnerabilität festgestellt haben, dass halt plötzlich irgendwelche Länder ihnen durch das Verwehren von Öl sozusagen sehr, sehr krass in ihren Möglichkeiten beschränken kann. Der Ölschock und der Ölpreisschock und seitdem gibt es diese Doktrinen für die USA halt Energieunabhängigkeit zu sein. Und dann ist ja tatsächlich so in den 2010er Jahren, ich glaube 2013 oder so, 2012, 2013 ging das ja los mit dieser Entdeckung der Fracking-Technologie, die tatsächlich es geschafft hat, die USA nicht nur tatsächlich unabhängig zu machen, sondern das allererste Mal seit sehr, sehr langer Zeit die USA wieder zu einem Ölexporteur zu machen. Mhm. Die USA waren kurz vor Corona das erste Mal, also vor sehr, sehr kurzer Zeit, waren sie das erste Mal der größte Ölproduzent der Welt. Vor Saudi-Arabien, vor Venezuela, vor allen. Also, yeah. Die USA haben das meiste Öl auf der Welt produziert. Das musste man sich mal reinziehen. Und was das ganze System, also genau, was wenn wir uns überlegen, welche Faktoren dazu beigetragen haben, dass jetzt tatsächlich der Ölpreis negativ geworden ist. Ne? Man muss dazu sagen, ne? Also vor ungefähr 10 Jahren oder so war der Diskurs noch ein ganz anderer. Da ging es um Peak Oil. Ja? Peak Oil war ein ganz, ganz großes geflügeltes Wort für eine Zukunftsvision, in der das Öl ausgeht. Mhm. Also wo die Idee war halt, okay, wir haben halt Ölkapazitäten, Ölförderkapazitäten und die werden halt irgendwann an ihren Peak gelangen. Ne? Also das heißt also, das wird dann irgendwann nicht mehr steigerbar sein, aber trotzdem wird halt der Demand natürlich nicht einfach zurückgehen, sondern wir werden Öl weiterhin brauchen. Das heißt also, ab dort wird es sozusagen eine Abwärtsspirale geben, die in ganz, ganz unvorstellbar schlimmen Szenarien geendet hat, so wie jedenfalls die Autoren von Peak Oil das halt immer so dargestellt haben. Genau, das war alles natürlich vor Fracking. Also Fracking hat die gesamte Gleichung komplett auf den Kopf gestellt. Seit es Fracking gibt, haben Russland und Saudi-Arabien daran gearbeitet, das Fracking zu unterminieren, indem sie den Ölpreis senken. Also indem sie die Ölfördermenge, also sozusagen immer mehr Öl auf den Markt schmeißen, um Fracking aus dem Markt zu drängen. Denn der Punkt ist, Fracking ist teurer als normale Ölförderung. Du musst halt sozusagen sehr, sehr viel mehr Ressourcen reinstecken, um die gleiche Menge von Öl herauszufördern, als über den normalen Verfahren. Und deswegen war halt die Strategie von Saudi-Arabien, aber auch von Russland, sozusagen möglichst viel Öl auf den Markt zu schmeißen, damit diese Fracking-Unternehmen halt einfach pleite gehen.
Ja, beziehungsweise, dass sie es einfach einstellen müssen, diese Produktion, damit es...
Genau, damit es sich nicht mehr lohnt. Ne? Mhm. Also das heißt, unterhalb der Produktionskosten der Fracking-Unternehmen zu kommen. Das haben sie nicht geschafft. Also das muss man einfach so sagen. Also keine Ahnung, woran das genau gelegen hat, ob die Fracking-Technologien sich einfach so gut weiterentwickelt haben, dass es immer billiger wurde, Fracking zu organisieren, oder ob ja, keine Ahnung, woran es liegt, oder ob es halt Subventionen waren, keine Ahnung. Jedenfalls, das war so ein bisschen der Punkt, weswegen sich Saudi-Arabien und Russland halt wahnsinnig ins Zeug gelegt haben, die Ölfördermenge nach oben zu gehen. Und dann passiert Corona, ja, das musst du dir überlegen. Dann plötzlich auf einmal sind die ganzen Flugzeuge fliegen nicht mehr, die ganzen Autos fahren nicht mehr, auf der ganzen Welt wird einfach wahnsinnig weniger Öl verbraucht, ja. Und das, wo du gerade in so einem Ölkrieg, in so einer Materialschlacht bist um Öl. So.
Ja, ja, ja. Und selber auch nicht einfach so wieder runterfahren kannst.
Genau, genau. Und Ölförderkapazitäten kann man auch nicht einfach runterfahren, sondern das ist halt auch wirklich schwierig, wenn du einmal sozusagen so eine Quelle hast, die du, die halt sprudelt, dann sprudelt die halt einfach, ja, und die produziert halt Öl. Und da kannst du auch gar nichts gegen machen. So. Und die, um die wieder zu versiegeln, das ist ein sehr, sehr schwieriger und sehr, sehr teurer und sehr, sehr komplexer Prozess. Vor allem, wenn du vorhast, diese Quelle dann vielleicht doch irgendwann wieder mal wieder anzuzapfen. It's a mess, ja. Auf jeden Fall ist es richtig krass. Und das heißt mit anderen Worten, das ist so einer der, das ist so ein Perfect Storm gewesen, weswegen der Ölpreis jetzt plötzlich negativ war. Aber es ist so interessant, ne? Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo es 100 Euro oder 100 Dollar für einen Barrel war, ne? Irgendwie das, ach, es ist unglaublich. Also genau. Und dann ist auch die Frage, spielt Öl überhaupt noch diese Rolle, ne? Oder sollte Öl diese Rolle spielen? Es gab Anfang, ich glaube, diesen Jahres gab es so einen, der Chef von BlackRock, ne, der großen Investmentfirma, der macht ja immer so einen Brief an die Anleger oder beziehungsweise an, nicht an die Anleger, sondern vor allem auch an die Leute, wo BlackRock halt Anteile drin hat, ne?
Aha.
Macht er so ein bisschen immer so jedes Jahr so einen Brief, so darum, wo die Reise hingeht jetzt investitionsmäßig. Und der hatte jetzt, glaube ich, Anfang des Jahres hat er einen Brief versendet, der sehr, sehr krass in den Medien besprochen wurde. Also BlackRock, ne, das muss man dazu sagen, die haben die größte Investitions Kapital überhaupt auf der Welt, ne? Also es ist unfassbar, welche Mengen an Kapital die bewegen. Und der hatte halt geschrieben, ja, also das mit fossilen Energien, das ist halt Quatsch und wir werden aussteigen jetzt systematisch
ja, ja, ja.
Fossilen
Energien. War das Anfang diesen Jahres?
War das
Anfang diesen Jahres? Das war ob es mindestens ein Jahr Jahres? Wäre, ja. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch nur wegen Corona alles sehr zu schnell vergangen.
Ich, eventuell erinnere ich mich auch, es war vielleicht das schon letztes Jahr, aber auf jeden Fall hat er das angekündigt und nicht nur die Investition in fossile Energien, sondern auch an alle Industrien, die auf fossile Energien angewiesen sind, reduzieren und systematisch zurückfahren.
Mhm.
Und das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ne? Das heißt also, ein ganz, ganz großer Preistreiber gerade bei Öl waren halt auch immer Öl-Futures. Ne? Also das heißt, Wetten auf die zukünftigen Preise von Öl. Und die sind natürlich auch gerade durch diese BlackRock-Geschichte halt wahnsinnig in den Keller gegangen. Das heißt also, die institutionellen Anleger fliehen gerade massiv aus fossilen Energien. Und das ist eigentlich gar nicht mehr aufzuhalten, ne? Also, es ist halt so, wie das immer so ist, ne? Irgendwie ganz lange passiert nichts. Und wenn dann was passiert, dann kommt was ins Rollen, was dann halt auch so richtig ins Rollen gerät. Und ich glaube, das passiert jetzt gerade. Also man kann natürlich sagen, okay, der Ölpreis, dass der jetzt sinkt, wird natürlich erstmal mittelfristig dazu führen, dass mehr Öl verbraucht wird, weil es so billig ist, ne? Aber auf der anderen Seite Es wird so billig, weil es halt auch keiner mehr haben will. Ne? Und weil halt auch einfach nicht fossile Energienformen auch mittlerweile einfach konkurrenzfähig sind.
Ja, und ich meine, es ist ja auch, wenn Öl so billig ist, dann lohnen sich bestimmte Produktionsformen des Öls nicht mehr, sodass das Öl einfach nicht mehr aus dem Boden geholt wird, sodass sich halt dann Fracking eben bis zu einem gewissen Grad nicht mehr lohnt und so weiter und so fort. Und das halt auch, was ja auch viel dabei ist, ist ja, dass zum Beispiel hier in Europa eben um strategisch unabhängig zu sein, wird ja sowas auch gerne mal subventioniert. So eine Ölförderung, die sich eigentlich nicht lohnt, so irgendwie in der Nordsee oder sowas. Und das führt dann halt vielleicht ja auch irgendwann mal dazu, dass dann so viel dazu geschossen werden muss, um das noch am Leben zu erhalten, dass das dann einfach wegfällt. Also das ist ja für jeden Dollar, den Öl im Preis sinkt, sitzt irgendjemand da und sagt, für mich lohnt sich das nicht mehr, ich steige aus diesem Markt aus. Und insofern wird sich dadurch auch tatsächlich dadurch, dass die Nachfrage sinkt, wird auch das Angebot über kurz oder lang sinken. Und ja, das macht natürlich dann erstmal alternative Energieformen erstmal kurzfristig wieder uninteressant, aber ja, ich hoffe, vielleicht ist es auch dafür ein Katalysator. Das wär durchaus zu hoffen. Da bin ich zum Beispiel gespannt, wie es mit den Fluglinien weitergehen wird, ob das jemals wiederkommen wird, so wie es vorher war. Oder ob das einfach.
Also ich klar, also wir haben ja momentan wenig Alternativen zu Fluglinien. Ne? Es gibt keine regenerativ
Zoom.
funktionablen Fluglinien. Klar, natürlich, man kann eine ganze Menge über virtuelle Meetings machen und ich glaube, da wird auch eine Menge passieren. Aber ich glaube nicht, dass sich das so signifikant auf den Flugverkehr auswirken wird.
Da bin ich mal gespannt.
Was ich mir im besten Falle erhoffe, ist, dass es einen signifikanten Rückgang für Inlandsflüge gibt, beziehungsweise die Aufgabe Inlandsflüge. Soweit ich weiß, hat Lufthansa eh schon immer miese gemacht mit Inlandsflüge. Also es war schon immer kein Geschäft, das irgendwie gelohnt hat.
Ist das so? Was?
Und ich hoffe mal, dass es einfach mal ein Ende hat. Und ich finde, ganz ehrlich, die Bundesregierung sollte da einfach mal dann Riegel vorschieben und sagen, pass mal auf, Leute, Inlandsflüge, das muss nicht sein. Lass es einfach. Das wird jetzt zwar verboten. Nehmt die Bahn und gut ist.
Ich möchte ja nicht wissen, wie viele Leute die irgendwie bei der Regierung arbeiten oder bei irgendwelchen Bundesministerien nach wie vor wahnsinnig viel fliegen. Einfach so diese übliche Berlin-Bonn, Bonn-Berlin-Ding. Das war halt war halt eine Zeit lang sehr, 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 sehr viel. Und so diese
Bonn, ganz einfach bombardieren. Das ist ganz einfach.
Ja, aber ich finde das halt wie selbst.
Gerne auch vom Flugzeug, ist mir auch egal.
Also, dass die Bund oder vom Zug, vom ICE aus. Vom ICE aus Bonn bombardiert. Aber das ist, da bin ich, also ich glaube, dass sehr, sehr viele von diesen also das ist zum Beispiel, die europäische Flugindustrie ist sehr viel saisonabhängiger als die amerikanische Flugindustrie, weil halt in Europa die Leute in den Urlaub fliegen. Und halt in den USA sehr, sehr viel mehr einfach so Geschäftsflüge stattfinden. Und das ein Großteil des Marktes ausmacht. Und das kann ich mir halt vorstellen, dass die Firmen vielleicht mitbekommen haben, das geht ja eigentlich auch ohne Fliegen ganz gut, weil das ist ja auch durchaus stressig. Also das erlebe ich das. So halt irgendwelche Leute, die halt jetzt irgendwie festgestellt haben, na Moment mal, anstatt mich da irgendwie entweder ins Flugzeug oder auch in die Bahn zu setzen für 4, 5 Stunden und dann da 1,5 Stunden mit irgendjemand zu sitzen und dann wieder 4, 5 Stunden zurückzufahren, kann ich auch einfach 1,5 Stunden Zoom-Meeting führen und nach einer Dreiviertelstunde feststellen, dass es total sinnlos war und alles ist und hab noch einen ganzen Tag. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das da ein bisschen was bringt. Aber wir werden es sehen. Ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin sowohl zu pessimistisch gewesen in meinem Leben, was solche Veränderungen angeht, als auch zu optimistisch. Also ich lehne mich da jetzt nicht mehr weit aus dem Fenster. Aber Katalysatoren.
Sie ja, da passiert auf jeden Fall eine Menge.
Ja.
Also, ja. Wahrscheinlich wird aber am Ende des Tages weniger passiert sein durch Corona, als wir eigentlich dachten, dass es passieren würde. Das ist wahrscheinlich so. Oder es passieren andere Dinge, wahrscheinlich. Andere Dinge, mit denen man nicht gerechnet hätte, werden nachhaltigere Auswirkungen haben, als wir dachten. Und andere Sachen werden sich gar nicht so halten oder so, keine Ahnung.
Ich glaube, es wird sich viel ändern und trotzdem alles gleich bleiben. Das ist so, dass es
Also zumindest können wir festhalten, dass es den Klimawandel nicht gelöst haben wird. Ich finde das so interessant, dass tatsächlich das vor ein paar Wochen war das jetzt irgendwie kam so raus, irgendwie die weltweiten Lockdown-Maßnahmen. Ne?
Ja, also
der ganze Flugverkehr.
Ich glaub, jetzt kannst du sagen, was ich sagen will. Ja.
Die ganzen Verkehr, der jetzt irgendwie, der ganze Stillstand der Welt durch Corona, ja, hat zu einer Senkung des CO2-Ausstoßes von sage und schreibe 5,5% geführt.
Ich dachte, es wäre mehr. Aber irgendwie selbst und diese Zahl, hey, wir waren jetzt mal wieder kurz auf dem Level, auf dem wir 2006 waren. So, das ist nicht, wenn es wenigstens irgendwie eine Zeit war, in der ich noch wirklich jung war oder sowas, aber das ist jetzt gerade mal kaum mehr als 10 Jahre also dass unser CO2-Ausstieg in so kurzer Zeit, in den letzten 10 Jahren.
2006 hast du noch richtig Party gemacht.
Ja, da habe ich auch noch Öl verbrannt. Nee, klar, also da war ich schon noch deutlich jünger, da war ich schon noch jung, ohne Frage, aber ich meine, da war ich auch schon war ich noch nicht in meinen 30 Jahren, aber das ist jetzt keine Zeit, die lange zurückliegt. Wenn es jetzt wenigstens so, hey, wir haben es geschafft, wenigstens mal für 2 Wochen auf dem Niveau von 1960 zu sein oder sowas, dann hätte ich ja so, wenigstens etwas, aber nee, trotz dieser ganzen Scheiß, trotz dieser nie dagewesenen Einschränkungen, auf einem Niveau, was nicht mal das andere Jahrtausend war.
Ja, aber bei mir nochmal irgendwie eine Erkenntnis durchgesetzt, die ich sehr, sehr spannend oder sehr, sehr wichtig fand. Und die ist einfach, dass tatsächlich ein Großteil der CO2-Emissionen nicht individuell, sondern strukturell ist.
Ja.
Ne? Also das heißt, das hat mal vor Augen geführt, wie wenig Impact unser individuelles Verhalten hat. Gerade in Deutschland wissen wir sehr, sehr genau, dass halt tatsächlich der allergrößte CO2-Ausstoß aus der Energiewirtschaft kommt. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Strom produzieren.
Ja.
Und wenn wir das nur umstellen würden, wenn wir nur und ausschließlich einfach nur umstellen würden, wie wir Strom produzieren, wenn wir einfach die ganzen fucking Kohlekraftwerke einfach mal abschalten würden, dann hätten wir den allergrößten Teil unserer Emissionen schon erledigt. Ohne dass irgendjemand auch nur ein bisschen sein fucking Leben anpassen müsste, hätten wir den größten Teil der Emissionen schon erledigt. Und das ist das, was echt was nicht so richtig in den Köpfen angekommen ist, dass wir genau dort den Druck machen müssen, dass wir den politischen Druck machen müssen, den Kohleausstieg. Und dass das das Allerwichtigste ist. Und dann können wir gerne über Flüge und ob du ein Auto hast oder Fleisch isst oder das können wir alles dann danach diskutieren. Aber das ist der größte Posten.
Ja. Und auf der einen Seite ist es so, es wäre so einfach und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem fast unmöglich. Das finde ich halt so das Krasse daran.
Ja, vor allem wegen, keine Ahnung, was sind das irgendwie, 15.000 Arbeitsplätze oder was?
Ach, um die Arbeitsplätze geht's auch keinem.
Ist ja anders nicht zu erklären. Also die SPD beruft sich dann mal auf die Arbeitsplätze.
Ja, darauf beruft man sich. Aber wenn in einer anderen Branche 10-mal so viele Arbeitsplätze wegbrechen, dann interessiert das keine Sau. Das ist halt, das ist gekaufter Einfluss.
Ja, das glaube ich nicht. Also so einfach korrupt sind die Sachen nicht. in der Realität.
Naja, vielleicht ist erklärt, vielleicht sagt man noch, ja, wir müssen ja unabhängig sein und so. Und ich glaube, es gibt auch nach wie vor relativ viele Leute, die einfach nicht glauben, dass es anders möglich ist. Die halt sagen, ja, es muss halt so sein. Wir können ja nicht woanders sein. Man kann ja nicht Strom gar nicht anders aus als Kohle. Ich glaube, damit hat das eine Menge zu tun. Dass einfach die Vorstellungskraft fehlt, dass es anders geht. Und dass man dann halt gerne in dieses Narrativ reinkauft, dass es, ja, es geht halt und muss halt und Arbeitsplätze sind halt ein gutes vorgeschobenes Argument. Aber das ist doch so mit diesem Auslaufen der Förderung für grüne, also für Solar- und Windräder sind doch irgendwie schon 100.000 Arbeitsplätze verloren gegangen und das hat keine Sau interessiert. Also.
Ja, wir werden mehr als durch Kohle überhaupt.
Mehr als in der Kohle überhaupt arbeiten. Und das ist.
Ja, aber ich sag mal so, es gibt halt also nochmal so eine emotionale Bindung der SPD an diese speziellen Arbeitsplätze.
Vielleicht, also, ja, vielleicht, wenn man die noch für richtige Arbeitsplätze hält oder sowas. Ja,
die Kohlekumpel.
Aber das, ich glaube, das hat. Ich meine, man könnte all diesen Leuten bis zum Rest ihres Lebens ihr Gehalt weiterzahlen. Und es würde immer noch billiger werden. Und wenn man die Subventionierung einstellt. Und die Zahl der Arbeitsplätze, das war ja auch in den USA, ist ja auch so, da haben sie ja auch so.
Also ich finde ganz ehrlich, wir sollten irgendwie den gesamten, der gesamten SPD, sollte der Staat jetzt einfach für den Rest des Lebens Gelder auszahlen.
Damit sie nie wieder das Demut aufmachen.
Damit sie sich einfach nicht mehr politisch engagieren. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Ich meine, das ist einfach, Leute, hier, bedingungslos Grundeinkommen, bleibt zu Hause. Lächel, Zwinker-Smiley.
Also ich glaube, es gäbe andere Leute, die nicht eher Geld geben würden, damit sie sich nicht mehr politisch engagieren.
Das stimmt schon, ja.
Aber
auch der SPD.
ja, sind durchaus einige dabei. Ach ja. Wobei die SPD ist jetzt so in den letzten Wochen für mich so überhaupt nicht in Erscheinung getreten, was eigentlich auch nichts Schlechtes ist.
In gewisser Hinsicht schon für mich. Ich muss sagen, also der Lauterbach ist bei mir ganz groß gewachsen. Ne?
Oh ja, stimmt. Der hat ein paar schlaue Sachen gesagt.
Der war ja schon immer irgendwie gesundheitspolitischer Experte der SPD. Ich habe den immer so am Rande wahrgenommen und ich fand den manchmal auch irgendwie nervig und blöd irgendwie so. Aber seit Corona merkt man einfach, da ist einfach Kompetenz da. Der ist ja auch Epidemiologe und so. Und dem folge ich jetzt auch auf Twitter, so, ne? Also weil der einfach irgendwie, der sagt immer sinnvolle Sachen. Also Sachen, die ich auch gut finde. Also so Sachen, die ich auch unterstützen will. Der Lauterbach, der hat auf jeden Fall bei mir, ist der große Gewinner jetzt in meinem politischen Herzen, so bei der SPD. Olaf Scholz hat auch ein paar gute Sachen gesagt, aber das wird nicht gut machen, was er alles für Scheiße gebaut hat und für was für einen Idioten ich halte. Deswegen ist Olaf Scholz wird niemals es schaffen, mein Herz. Es ist einfach ausgeschlossen. Was gibt's noch zu erzählen über? Du hast recht, ansonsten geht nicht viel, ne? In der Koalition. So, Jens Spahn war am Anfang, sah da irgendwie ganz gut aus, aber jetzt irgendwie mittlerweile auch nicht mehr. So hat man das Gefühl.
Ja.
Der hat am Anfang so den großen Krisenmanager gespielt, aber mittlerweile
merkt man, dass es eigentlich gar nicht konnte.
Nee, genau. Also sind viele Entscheidungen, sag ich mal, gut in Frage gestellt worden und irgendwie kommt da auch nichts mehr Gutes bei rum.
Also was ich nach wie vor krass finde, wie Merkel einfach offensichtlich irgendwann mal die Hände hochgerissen hat und gesagt hat, mir alles scheißegal, ich bin raus.
Ja, ich finde, der Punkt ist natürlich, man muss also sagen, konstitutionell war sie sowieso nie in Charge von der Corona-Krise, weil das halt schon immer Kompetenz der Länder war, ne?
Ja.
Von der Verfassung her. Und sie konnte halt bestenfalls immer so Moderatorin sein und als die Krise, sag ich mal, noch ganz, sag ich mal, präsent war, hat das auch ganz gut funktioniert. Aber seitdem ist hier das halt einfach komplett entglitten, ne? Also muss man einfach so sagen. Und da kann sie ja auch nicht wahnsinnig viel dafür, weil, wie gesagt, es war halt schon immer eigentlich Aufgabe der Länder. Und ja, sie hat halt immerhin es geschafft, diesen super Begriff von, was war das? Öffnungsmaßnahmen, Orgien? Nee, wie heißt das?
Ich weiß es nicht.
Öffnungsdiskussionsorgien, genau. Öffnungsdiskussionsorgien war es, glaube ich, zu etablieren, der wirklich wie Faust aufs Auge passt, ja. Eigentlich. Der das echt ziemlich gut auf den Punkt gebracht haben, was da auf der Länderebene passierte. Aber ansonsten, ja, so, sie kann da jetzt gerade nicht viel machen. Das ist jetzt, die Länder machen jetzt einfach, was sie wollen, und die haben sich jetzt entschlossen, in so einen Wettbewerb einzutreten, wer als erster schneller irgendwie besser am meisten öffnet, und ja.
Was ich ja jetzt gar nicht über diese ganzen Verschwörungstheoretiker-Demos unterhalten, die so stattgefunden haben.
Ach, das haben wir ja schon öfters jetzt
mal. Ja, was ich ja interessant finde, dass niemand mit der Fische kommt, dass gerade das Land, dass die Opferzahlen zu sehr gedrückt, also künstlich gedrückt werden, um das Land schneller wieder öffnen zu können und das schneller wieder die Wirtschaft wieder auf die Beine stellen zu können, obwohl die Opferzahlen viel höher sind. Es geht immer nur darum, dass es eigentlich viel zu wenig Öffnung gibt, obwohl ja mittlerweile eigentlich fast gar nichts mehr da ist, was man noch öffnen könnte.
Ja, Max, da hast du aber auch einfach das Motivated Reasoning nicht verstanden. Ne? Es geht ja nicht darum, irgendwie eine plausible Theorie zu machen, sondern eine Theorie, die einem in Kram passt.
Ja, aber was wollen diese, also das würde mich wirklich mal interessieren, so, was wollen diese Leute noch, die da, finden jetzt überhaupt noch solche Demos statt oder sind die jetzt vorbei? Letztes Wochenende war noch welche, aber so.
Das werden wir jetzt sehen, aber ich glaube, am Ende des Tages wollen sie einfach nur Bill Gates Kopf rollen.
Ich glaube nicht mal, das ist ihnen wirklich wichtig. Vielleicht haben sie jetzt auch gerade eingesehen, dass es, also so die ganzen Leute in meiner Timeline, so schnell wie sie hochgepoppt sind, sind sie jetzt erstmal wieder verschwunden. Das finde ich tatsächlich beeindruckend. Ich glaube, bei vielen ist auch so ein bisschen so dieser Panikmodus, vielleicht war das auch nur so eine Verarbeitungsphase, die sich bei uns an allen ein bisschen unterschiedlich ausgedrückt hat, ist die jetzt einfach vorbei, erstmal.
Ja, aber der Punkt ist natürlich auch der, das hast du vielleicht nicht mitgekriegt, aber am 15. Mai war ja tatsächlich die neue Weltordnung wurde da ja eingeführt, und das heißt mit anderen Worten, da war ja eigentlich auch schon alles entschieden. Ne?
Ach so. Also
die NWO ist jetzt seit dem 15. Mai in Kraft.
Ist jetzt auch nicht mehr die New World Order, sondern ist jetzt die Current World Order, also ist jetzt ist CWO.
Genau, die muss jetzt sozusagen in CWO umgewandelt werden, also umbenannt werden. Und deswegen, also ich glaube, das war halt so, die haben sich halt dagegen gestellt, aber das hat halt nicht wirklich funktioniert. Jetzt haben wir die neue Weltordnung und du merkst ja, wie anders jetzt alles ist.
Hing da eigentlich mal was an dem 15. Mai? Hing da jemals was dran? Oder war das einfach irgendwie immer nur aus der Luft gegriffenes Datum?
Du, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber
normalerweise, ich meine, solche Weltuntergangsphänomene, die haben doch die Eigenschaft, solche Sachen. Ich meine, wie viele Sekten haben schon gesagt, an dem und dem Datum werden uns die UFOs abholen. Und dann sind die UFOs nicht da und dann ist es halt der nächste, dann ist es halt in den ersten zwei Jahren. Also das finde ich halt so, dass das gerade sich so scheinbar in, also ich beschwere mich nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass das
aber das ist doch genau das Phänomen, an dem dann der Leon Festinger, also der das der den Begriff der kognitiven Dissonanz erfunden hat, der hat das ja genau an solchen Weltuntergangssekten genau untersucht. Der hat ja gesagt, der hat das ja genau angeschaut, ne? Also dass diese Weltuntergangssekten halt immer wieder ein neues Datum voranbringen, wann jetzt die Welt untergeht, und dann passiert das natürlich nicht. Aber das hält die nicht davon ab, weiterhin an das Narrativ zu glauben.
Ja, eben.
Nur halt, ja, also das ist halt, also die Leute werden nicht wrong geproved. So, das geht nicht.
Ja, ja,
also,
das ist mir schon klar.
Empirische Realität spielt keine Rolle.
Eben, und darum wundert es mich so, dass zumindest in meiner Wahrnehmung diese schnell aufpoppenden Verschwörungstheoretikern jetzt zumindest erstmal relativ genauso schnell wieder verschwunden zu sein scheinen oder zumindest sich massiv weggegangen
sind. Die sind nicht verschwunden, glaube ich. Also die sind noch am Start.
Naja, vielleicht bin ich jetzt auch bin ich jetzt zu optimistisch und das Wochenende war ja noch nicht, aber
aber ich hatte jetzt übrigens einen interessanten Gedanken zu Verschwörungstheorien, ne? Weil es gibt ja momentan auch ganz viele Diskussionen darum, ja, was jetzt eigentlich so gegen Verschwörungstheorien hilft. Und das ist natürlich alles so ein bisschen hilfloser Diskurs und viele glauben immer noch daran, dass man halt Verschwörungstheorien vor allem mit Bildung machen kann. Und dann geht es mal in die Frage, welche Bildung hilft vielleicht am besten so, man braucht erstmal so eine wissenschaftliche Ausbildung, also wie funktioniert überhaupt Evidenz, wie funktionieren wissenschaftliche Verfahren, wie funktioniert dies und das. Ich glaube, das kann alles helfen, bestimmte Formen, sag ich mal, ganz plumpen Formen von Verschwörungstheorien auch so ein bisschen abzuhalten. Also, ne, irgendwie, was wir auch mal in einer Folge hatten, irgendwie, dass Leute vielleicht verstehen, dass keine Viren sich über 5G-Strahlung verbreiten können oder so. Das, ich glaube, gegen sowas kann das schon helfen, ne? Aber nicht gegen Verschwörungsdenken an sich, so, sondern die Theorien werden dann im Zweifelsfall immer nur sophisticateder, ne? Also, du siehst das ja ganz häufig. Ich habe jetzt gerade so ein interessantes Video gesehen von einer Hausärztin, praktizierenden Ärztin, die so Anti-Wexerin ist und die hat eine Rede gehalten auf einer dieser Corona-Demos und hat davon geredet, wie korrupt doch die Pharmaindustrie ist und dass man denen sowieso alles nicht glauben darf, was sie erzählen und da mischte sich halt einfach wahnsinnig viel zusammen und der Punkt war halt bei ihr, die wird nicht erzählen, dass irgendwie Corona durch 5G kommt oder dass Bill Gates uns alle auslöschen wird, obwohl sie vielleicht auch daran glaubt, dass Bill Gates irgendwie ein böser Typ ist oder sowas. Aber auf jeden Fall, die ganz blöden Dinge wird sie wahrscheinlich nicht sagen. Sie wird denen aber auch nicht widersprechen, sondern sie wird halt irgendwie ihr eigenes Narrativ machen, das halt so auf ihrem Wissensstand irgendwie kongruent ist, ne? So einigermaßen. Mhm. Also das heißt also mit anderen Worten, es hilft ja nichts so. Also Bildung hilft nur bedingt was. Ich habe mich aber gefragt tatsächlich, es gibt immer diese Analogie von Verschwörungstheorien zur Epidemie an selber. Also die WHO hat jetzt zum Beispiel von der Infodemic geredet. Ne? Also neben der Pandemic haben wir Infodemic sozusagen, wo halt ganz, ganz viel Missinformationen herum wuselt. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schwer, zum Beispiel so einen R0-Wert für Verschwörungstheorien zu errechnen. Ne? Ja. Also die machen. Und wir haben uns, glaube ich, auch schon mal darüber unterhalten, dass halt bestimmte Verschwörungstheorien auch eine gewisse Case-Fertility-Rate haben. Also beispielsweise zu sagen, wir müssen nur genug Chlorbleiche schlucken, um uns vor Corona zu schützen, hat eine gewisse Case-Fertility-Rate, ja. Die Verschwörungstheorie. Die könnte man wahrscheinlich auch ermitteln. Also das heißt, also es gibt ganz, also man kann diesen Vergleich, finde ich, mit Verschwörungstheorien zu, keine Ahnung, Vireninfektionen oder sowas, kann man eigentlich ganz gut ziehen. Bis zu einem gewissen Punkt und da frage ich mich, wie weit geht das eigentlich? Ja, und ich habe den Eindruck, das merkt man natürlich nicht im öffentlichen Diskurs, aber wenn man sich mit den Leuten unterhält, also vor allem mit den Leuten, die gegen Verschwörungstheorien ganz immun sind, ne, dass die alle auch eine Vergangenheit haben, von mal an Verschwörungstheorien geglaubt zu haben. Und ich glaube, das ist ja auch wahr für uns beide, ne? Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall, haben wir, glaube ich, auch
zumindest damit geliebäugelt, ja.
Genau, also ich habe eine Zeit lang, also Anfang 11. September, Nachgang des 11. Septembers, habe ich mich auch echt wahnsinnig tief in diese ganzen Verschwörungstheorien um den 11. September eingelesen und fand die zumindest in gewissen Hinsichten plausibel und interessant. Und irgendwann halt da wieder so raus, mich da so wieder rausgewunden und gedacht, also mal ganz kurz konkret auf meine Erfahrungen zurückzumappen, also ich habe das Gefühl gehabt irgendwann, als ich das dann halt wirklich mal über Monate gelesen habe, dass sich erstens irgendwie alles wiederholt, dass auf die gestellten Fragen sowieso nie Antworten folgten und dass gleichzeitig natürlich auch viele dieser Fragen und dieser, sag ich mal, vermeintlichen Einwände gegenüber der offiziellen Theorie halt debunked wurden. Natürlich nie alle, das geht natürlich nicht, ne, sondern aber immer mal wieder eine Menge. Und gleichzeitig aber auch irgendwie dieses Schiff nicht weiter vorankam. Und dann hatte man eigentlich, stand man vor der Wahl zu glauben, zu sagen, okay, ich bleib dabei, weil ich hoffe, dass eventuell doch noch dieser eine Informationssplitter rauskommt, der das ganze Lügengebilde der offiziellen Version zum Einstürzen bringt, ne? Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die man immer dabei hat. Was aber einfach unplausibel scheint ab einer bestimmten Zeit, wenn man lange genug dabei gewesen ist. Und man merkt auch irgendwann, dass halt die Struktur des Ganzen, dieser Verschwörungserzählung, nicht darauf angelegt ist, jemals bewiesen werden zu können. Und das hinterlässt halt einfach mal so ein wahnsinnig unbefriedigendes Gefühl. So, ja. Das war dann für mich irgendwann so der ausschlaggebende Punkt, halt mich davon nicht mehr weiter behelligen zu lassen.
Na, was,
der Punkt,
ja, was,
und was ich halt daraus ziehe, oder was ich daraus sozusagen für die Allgemeinheit oder für eine allgemeine Erkenntnis daraus ziehe, ist, glaube ich, dass ich damals gelernt habe, wie Verschwörungstheorien operieren, wie sie funktionieren, wie sie das capturen und wie sie aber halt nie sozusagen zur Erfüllung des Bedürfnisses oder des zur Befriedigung dieser dieser Wahrheitslust wirklich führen, sondern dass sie immer so ein Aufschub dieser Lust sind.
Sind sie dann tatsächlich eine Wahrheitslust oder sind sie nicht mehr so eine Lust daran, exklusives Wissen zu haben?
Jein, also dieses exklusive Wissen ist ja nie ein gesichertes Wissen. Jedenfalls in den Verschwörungstheorien, in denen ich unterwegs bin, diese Matthias Bröckers Geschichten, die waren ja auch immer so angelegt, dass sie gesagt haben, also die hatten
ja
immer so
da
eine
könnte was sein, ja, ja.
Plausible Deniability, so von wegen so, ich stelle ja nur Fragen und so weiter, ne? Klar, es gibt da natürlich Leute, die dann halt irgendwie sagen so, nein, das ist absolut der Fall, wir wissen hier, George W. Bush hat das hier alles angeordnet und die Echsen, außerdem ist ja ein Echsenmensch und so weiter und so fort. So tief war ich ja nie im Rabbit Hole, muss ich dazu sagen. Ne? Vielleicht, da sind vielleicht noch ein bisschen andere Dynamiken unterwegs, ich weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall, auf der Ebene, auf der ich operiert habe, war halt immer so ein, wurde immer so ein Bedürfnis geschürt, noch tiefer in die Materie einzusteigen, um dann wirklich zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, ja. Das war, was mich getriggert hat, halt wirklich sozusagen den Dingen nochmal tiefer auf den Grund zu gehen, ja, was dann aber nie eingelöst wurde und wo ich dann irgendwann gemerkt habe, die ganze Struktur erlaubt gar nicht, überhaupt an einen Punkt zu kommen, wo das eingelöst wird und
dass das
sozusagen immer ein aufgeschobenes Bedürfnis ist und ich denke, diese Erkenntnis ist das eigentliche Immunreaktion, die jetzt sozusagen bei mir aktiv ist gegen jegliche andere Form von Verschwörungserzählung.
Ich vergleiche es mal mit der Serie Lost.
Das ist ein guter Vergleich. Ja.
Ich habe bei Lost, ich bin nie so richtig, ich fand das nie geil, muss ich sagen. Ich habe das irgendwann angefangen zu gucken, als schon alle total, also ich war totaler Späteinsteiger, alle waren schon total hooked und ich habe dann probiert das auch und bin überhaupt nicht warm mit geworden und habe es dann überhaupt nicht mehr geguckt. Und ich habe irgendwann mal so aus dem, was mir andere Leute erzählt haben, habe ich so und die total begeistert davon waren, habe ich so gekriegt, das kann doch eigentlich nur gegen die Wand fahren, weil sie haben auch so ein bisschen wie so eine Verschwörungstheorie, sie haben halt die eine unplausible Theorie oder die eine den einen total unplausiblen Plot nur durch einen noch unplausibleren Plot obendrauf gesetzt. Und irgendwann war halt klar, es wird die letzte Folge kommen und das kann doch nicht, wie soll es denn anders enden als in einer Enttäuschung? Wie soll denn da die große, jetzt wissen wir es, ist ja auch bei vielen Serien so, ist ja Lost, ist ja damit nicht alleine. So machst halt, irgendwann musst du halt die ganzen Stränge, die du angefangen hast, zu weben, auch wieder zusammenführen. Und das ist halt dann, das ist halt langweilig, weil dann führst du nicht ständig mehr neue Charaktere ein und sowas. Aber diese Einsicht, wenn dir diese Serie sehr gut gefallen hat, dann denkst du ja vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad, ah, vielleicht wird's nochmal so. Und du hast ja auch viel investiert, du hast ja viel geguckt, du hast allen deinen Freunden schon gesagt, hey, guck das mal, das ist total geil. Und dann stellt sich aber raus, vielleicht ist es gar nicht mehr so geil. Und es fängt so an, in dir zu knabbern. Und dann irgendwann braucht man dann vielleicht auch den Zeitpunkt. Ich glaube, das ist auch bei solchen vielen, dass sich viele reingesteigert haben, aber dann kam halt viel Protest von außen, so Widerstand, was es einem auf der einen Seite so erstmal so ein, wow, okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, Moment gibt, glaube ich, bei einigen Leuten, aber auf der anderen Seite auch nicht die Möglichkeit gibt, jetzt irgendwie gesichtswahrend wieder auszusteigen aus dem ganzen Ding. Also man könnte natürlich auch einfach hingehen und sagen, ha, vielleicht habt ihr alle recht. So langsam habe ich selber Zweifel, aber das ist ja, wir leben ja in einer Kultur, wo Einsicht in Fehler so das Schlimmste ist, was man machen kann. Und das vielleicht darum so, dass dieser Druck dann irgendwie auch nachgelassen hat und dass man den Leuten auch irgendwie mal die Gelegenheit hatten, sich so unauffällig so wieder auf ihre normalen Themen zu konzentrieren, jetzt die Chance gegeben hat, da auch mal wieder halbwegs gesichtswahrend auszusteigen aus dieser Verschwörungstheorie. Ich habe keine Ahnung. Oder die Verschwörungstheorie
aber jedenfalls,
arbeitet schon an der nächsten Verschwörungstheorie.
Aber wenn ich jetzt aber recht habe, ne, dann wird Corona eine große Durchseuchung mit Verschwörungstheorie produziert haben, die dann zu einer Herdenimmunität gegen Verschwörungstheorie führt, hoffentlich.
Und wer steckt dahinter?
Bill Gates.
George Soros und Bill Gates, weil die wollten nämlich eigentlich nur diese ganzen wahren Verschwörungstheorien auslöschen.
Ja, genau.
Ich glaube, wir sollten mal langsam aufhören. Ich schlafe hier schon fast ein, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen müde.
Ja, ich bin auch ganz schön kaputt.
Und ich glaube, das merkt man auch ein bisschen schon seit einer ganzen Weile. Du kannst mir nochmal die Aufnahme zuschicken, dann kann ich die ja noch einbauen.
Ja, ich habe, wie ist denn der Ton? Weil der Punkt ist, ich habe leider sehr spät angefangen aufzunehmen. Also nicht sehr spät, also so 30 Minuten später oder so.
Schick mir trotzdem mal zu, es hat zwischendurch immer mal wieder geknackt und gerade am Anfang hat es ein paar Mal ganz ordentlich geknackt, aber es wäre ganz gut, die am Ende noch ein bisschen wegzukriegen.
Okidoki.
So, wieso hast du nicht, ich habe vor der Sendung hab ich gesagt, drücke auf Rekord.
Ja, ich habe es verpeilt.
Menno!
Das ist nochmal genau beim Starten.
Was?
Sehr geil.
Okay. Gut, dann haben wir wieder einen Podcast hinter uns gebracht.
Endlich. Oh.
Oh, finally. Und dann bis zum nächsten Mal. Corona ist langsam so durch als Themen. Wir sollten uns mal wieder andere Themen aussuchen. Ne?
Ich soll mal wieder über Trump reden.
Sollte Trump etwa Corona überleben? Das wäre ein Ding. Na, mal gucken, was Corona noch. Wir dachten auch schon einige Male, dass Trump als Thema für diesen Podcast tot wäre. Mal gucken, was Corona noch so in petto hat.
Also, wir müssen auch echt mal über die Aussichten auf eine zweite Amtszeit
sprechen. Oh Gott, dafür bin ich nicht bereit. dafür bin ich nicht bereit bis 10 Jahre nach der Ende der zweiten Amtszeit von Trump. Also das ist, oh Gott.
Das wird schlimm.
Oh.
Na gut, egal.
Gut, ja, dann drücke ich jetzt mal hier auf Stopp. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Falls der Stream und ihr alle jetzt aus der Leitung fällt,